Morgen entdeckt, was ich hoffentlich keinen großen Einschnitt dabei hat. Ich habe nämlich mein Manuskript dabei. Ich habe mein Manuskript von dem letzten Seminar irgendwo hingelegt und ich weiß nicht mehr wo, habe es morgen überall gesucht, nicht da. Ist zwar irgendwo im Computer drin, aber da war ich dann nicht mehr in der Lage, das herauszusuchen. Das ist aber auch kein so großes Problem. Denn sowieso ist es ja viel wichtiger, dass wir die Sachen im Kopf haben, nicht, als auf dem Papier. Und so wird es, denke ich, genauso auch auf diese Art und Weise gehen. Also, Thema Medien. Erst einmal müssen wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt ein Medium? Wenn wir das Wort Medium hören, dann denken wir möglicherweise zuerst einmal an Spiritismus. Denn im Spiritismus benutzt man ja solche sogenannte Medien. Das heißt, Personen, die irgendwie in höherer Weise sensitiv sind und dann einen Kontakt mit der jenseitigen Welt aufnehmen können. So zumindest in der Theorie. Das Wort Medium kommt uns aber auch in anderer Hinsicht immer wieder vor. Also es ist ein Fremdwort, kommt ja aus dem Lateinischen. Wir kennen zum Beispiel auch Medium in der Küche. Also, wer beispielsweise sich sein Steak dreht, der macht es entweder ganz roh oder ganz verbrannt oder eben medium, also das heißt in der Mitte. Und so bedeutet Medium eigentlich auch in der Mitte sein, also Vermittler sein zwischen einem Sender und einem Empfänger. Und genau das sind eigentlich auch die Medien, mit denen wir heutzutage zu tun haben. Also Medium ist ein Vermittler. Das ist, dabei merken wir sehr schnell, bei einem Medium, bei den Medien können wir nicht pauschal sagen, dass sie gut oder schlecht sind. Und wer heute Morgen in dem Seminar sitzt und erwartet, dass ich ihm sage, Medien sind Sünde oder Medien sind keine Sünde, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Denn das kann ich nicht sagen. Das wäre ungefähr nach demselben Motto, als wenn ich sage, das Messer ist Sünde oder das Messer ist keine Sünde. Weil ich das Messer als Werkzeug benutzen kann, um ein Ziel zu erreichen. Ich kann es einerseits benutzen, wie ihr wahrscheinlich heute Morgen, um euer Brötchen zu schmieren. Ich könnte es auch benutzen, wenn ich jetzt irgendein gemeiner Mensch wäre und hier gleich nicht irgendwie jemanden das Leben zu nehmen. Und das wäre dann einerseits gut, also ich meine nicht das gut, wenn ich jemanden töte, gut wäre es, mein Brot zu schmieren, weil das ist gut für meinen Körper, da kann ich dann weiter leben von dem Essen. Und schlecht wäre es natürlich, es zu benutzen, um einem anderen Menschen Schaden zuzufügen. Genauso ist es auch prinzipiell eigentlich bei einem Medium. Ein Medium vermittelt. Und Medien kennen wir eigentlich schon, solange es Menschen gibt. Ja, wir können einmal eine kleine Runde machen oder wir können uns einmal versuchen zurückzuerinnern. Medien gibt es eigentlich schon seit Jahrtausenden. Also Medium Nummer 1 ist beispielsweise die Sprache. Wenn ich jetzt hier stehe, habt ihr was verstanden? Nicht? Ich kann ja im Kopf etwas denken, nicht? Und das sind meine Gedanken. Und wenn ich kein Medium benutze, nämlich die Sprache, indem ich meinen Gedanken Ausdruck verleihe, könnt ihr es nicht verstehen. Um meine Gedanken von meinem Kopf zu eurem Gehirn zu bekommen, brauche ich ein Medium, nämlich die Sprache, die das vermittelt. Und Sprache ist ja sehr willkürlich. Ich kann irgendwelche Fluchworte benutzen, also schlechte Worte, die man Kindern nicht unbedingt beibringt, und könnte euch versuchen, irgendwelche Gedanken zu vermitteln. Ich kann mit denen irgendwelche schlüpfrigen Witze erzählen, mit der Sprache. Ich könnte euch aber auch sinnvolle, wichtige Dinge oder das Evangelium Gottes weitergeben, und da wäre es eine ganz hochheilige Sache. Also wir können sehen, dieses Medium und häufig sogar dieselben Worte könnten wir benutzen, um vollkommen verschiedene Sachen auszudrücken. Und so ist es auch typisch bei Medien. Bei Medien, Medien drücken eben nur das aus, was der Sender gerne ausdrücken will. Insofern müssen wir uns fragen, wenn wir entscheiden wollen, ob Medien gut sind oder ob sie schlecht sind, beziehungsweise wie wir damit umgehen, müssen wir uns immer der Intention, der Absicht des Senders bewusst sein. Also was will der Sender erreichen und was bewirkt das bei uns als Empfänger? Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, also Sprache ist eines der ältesten. Wir wissen auch schon, dass es ja seit Jahrtausenden die Schrift gibt. Die Schrift ist auch nichts anderes als ein Medium. Da spricht ja niemand, sondern wir haben bestimmte Zeichen und diese Zeichen stehen für einen bestimmten Laut. Und wenn wir das lesen, weil wir einen Code haben, weil wir uns mal geeinigt haben, wie wir das verstehen, können wir das auch wieder entziffern. Und da sehen wir, das ist auch ein Medium. Wir könnten jetzt sagen, die Schrift ist ja noch an verschiedenen Orten angebracht. Einmal ein Brief. Ein Brief wäre ein Medium. Und wir könnten jetzt sagen, wenn wir viele Leute informieren wollen, wir schreiben viele, viele Briefe. Später hat man gemerkt, es geht einfach, wenn man die Sachen druckt. Also Druckerpresse, gerade zur Zeit Luthers, da waren die Bücher plötzlich das Medium Nummer 1. Man hat alles durch Bücher verbreitet. Durch Bücher wurde Atheismus verbreitet, denken wir eben im 19. Jahrhundert. durch Bücher wurde natürlich auch Pornografie verbreitet, durch Bücher wurde das Wort Gottes verbreitet, durch Bücher wurde der Kommunismus verbreitet, viele, viele verschiedene Sachen, von denen wir vielleicht einerseits sagen würden, das ist schlecht, das lehnen wir ab, von anderen würden wir sagen, das ist gut, da stehen wir dahinter. Also die Bücher. Bilder natürlich auch. Bilder sind auch eine Art Medium. Wir malen etwas auf und wenn wir sehen, die modernen Medien, wie beispielsweise das Fernsehen, ist nichts anderes als dieses schon seit Urzeiten bekannte Medium des Bildes. Nur benutzen wir beim Fernsehen bewegte Bilder und hören gleichzeitig noch etwas dabei und deshalb wirkt das natürlich intensiver, als wenn wir nur ein Gemälde anschauen, zumindest in den meisten Fällen. Medien, sehen wir also, sind nicht pauschal gut oder schlecht. Sowohl die alten Bilder, Sprache, Bücher, als auch die neuen und modernen, sagen wir Radio, als eines, was relativ früh dort dabei aufgetreten ist, und in neuerer Zeit natürlich das Fernsehen und der Computer. Wobei Fernsehen und Computer wahrscheinlich in allernächster Zukunft zusammenwachsen werden, sodass wir, wenn wir uns hier in 10 Jahren wieder treffen werden, ich bin zwar kein Prophet in dieserlei Hinsicht, aber wenn wir uns einfach die Trends ansehen werden, werden wir wahrscheinlich da über ein neues Medium sprechen. Da wird man nicht mit demselben Bildschirm seine Hausaufgaben machen können, im Internet surfen, Fernsehen schauen, vielleicht noch als Bildtelefon da seine Nachbarn oder seine Arbeitskollegen oder Verwandten anrufen. Also das wird wahrscheinlich alles in eins übergehen. So ist der Trend auch in der Gegenwart. Aber nennen wir jetzt erstmal getrennt, also Radio, Fernsehen, Computer als die neuen Medien, neben den sogenannten Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und ähnlichem mehr. Von keinem dieser Medien können wir prinzipiell sagen, sie sind von vornherein schlecht oder sie sind von vornherein gut. Sondern wir müssen sehen, wofür werden sie eingesetzt, wie wirken sie bei uns und was vor allem wird damit transportiert in erster Linie. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, uns alle Medien in gleicher Weise intensiv vor Augen zu führen. Denn wenn wir jetzt erstmal uns Gedanken machen, wie ist nun das Buch erschienen, was für verschiedene Bücher und literarische Gattungen und was weiß ich gibt es und wo, wie kann es vielleicht schädlich sein, wenn ich zu viel lese und dann kurzsichtig werde, wie viel Licht ich dafür brauche oder ich meine, es fing ja an von gesundheitlichen bis dann zu inhaltlichen Komponenten. Das können wir alles nicht machen. Deshalb wollen wir uns ein Medium besonders vor Augen führen und zwar das ist das Medium Nummer 1. Immer noch im Augenblick das Medium Nummer 1, sowohl bei den meisten Jugendlichen als auch bei den meisten Erwachsenen. Medium Nummer 1 meine ich einfach zeitmäßig. Womit verbringen die meisten Deutschen, wenn wir die Medien sehen, am meisten Zeit? Ich könnte jetzt hier eine Umfrage starten bei euch, ob ihr nun die Entscheidung trefft, wie es statistisch tatsächlich ist. Vielleicht machen wir das gerade mal. Was meint ihr? Ihr seid einhellig derselben Meinung. Wir merken, die Statistiker haben recht. Die Statistiker sagen nämlich genau dasselbe. Sie sagen, Fernsehen ist das Medium Nummer 1 heutzutage. Die meiste Zeit wird nicht mit Büchern verbracht, mit Zeitschriften verbracht, nicht mal vor dem Computer verbracht, sondern die meiste Zeit wird nach wie vor von dem Fernsehgerät verbracht. Das gilt natürlich nicht für jeden Jugendlichen, nicht für jeden Erwachsenen, aber das ist ja eine Durchschnittsgröße. Und eben wenn Fernseher und Computer zusammenwachsen, dann ist das sowieso eine und dann werden die das Top-Medium darstellen. Hallo, hast du eine Reaktion? Ja, das sind ja die Jugend, die haben ja ein anderes Programm eigentlich. Ne? Aber gut, also Fernsehen werden wir uns mit beschäftigen. Und wenn ich das einmal hier so sage, ich halte das Fernsehen für eine der großartigsten und auch für eine der einflussreichsten Erfindungen des vergangenen Jahrhunderts. Wir müssen jetzt sagen, das Vergangene ist ja noch nicht so lange her, weil wir jetzt hier schon im 21. sind, also des 20. Jahrhunderts. Denn das Fernsehen hat eine vollkommen neue Welt eröffnet für uns als Menschen. Stellen wir uns einmal das Leben ohne Fernseher vor. Also für manche ist es ein Albtraum, nicht? Was soll man dann abends tun? Und vor allem, womit soll man sich unterhalten? Ich meine, viele bekommen dann Ehekrise, wenn der Fernseher mal kaputt ist an einem Abend. Das erwarte ich natürlich von euch nicht. Aber immerhin, ich meine einfach Fernsehen, was wisst ihr von der Welt? Oder was wussten die Leute, sagen wir 1950, 1960 von der Welt? Weltreisen waren unbezahlbar, sind selbst heute für die meisten Menschen, für den Durchschnitt der Bevölkerung, schlichtweg nicht zu finanzieren. Und selbst wenn wir einmal irgendwo weiter weggefahren sind, die meisten Teile der Welt, die meisten neuen Gedanken, die wir kennengelernt haben, haben wir durch Fernsehen kennengelernt. Man kann selbstverständlich auch ein Buch meinetwegen lesen über das Leben in Indien. Aber geht einmal selbst zu, ihr seht einen Film, ihr seht die Menschen, wie sie gekleidet sind. Die Gerüche könnt ihr zwar nicht mitnehmen, aber ihr hört die Laute, die Musik, ihr seht, wie die sich bewegen. Das ist ja viel eindrucksvoller, als wenn ihr das nur in einer Beschreibung seht. Und es ist auch viel bequemer, denn Lesen kostet immer wieder etwas Mühe. Es ist auch so, dass das Fernsehen heute dazu beiträgt, dass wir in 0, nicht informiert sind über Ereignisse, die irgendwo auf der Welt stattfinden. Früher hätte es Tage, Wochen, Monate gebraucht. Und meistens wäre die Nachricht erst zu uns gekommen, wenn das Ereignis schon lange wieder vorbei wäre. Natürlich, das hat schon angefangen durchs Telefon, durch Morsezeichen und ähnliches mehr. Aber das benutzen wir ja heute für diese Information meistens nicht. Wenn ein Krieg in, was weiß ich, Indien ist, dann rufen wir meistens nicht an. Irgendwo Vermittlungen, geben Sie mir mal irgendein Inder, der mir sagt, was da los ist. Sondern wir schalten Radio an, Fernsehen an oder schauen in die Zeitung hinein. Und da bekommen wir eben sehr schneller Zeitinformationen. Einflussreich ist das Fernsehen insbesondere deshalb, weil fast jeder, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, über ein Fernsehgerät verfügt und das auch benutzt. Ihr könnt in Länder gehen, wo die Menschen total arm sind. Vielleicht sogar ins Land der dritten Welt, wo die Leute in Wellblechbaracken hausen. Aber ihr findet meistens dort noch Fernsehantennen auf dem Dach. Weil Fernsehen selbst in solchen Hütten weit verbreitet ist. Oder zumindest man hat es der Nachbarn, dann schaut man da zusammen, wenn irgendetwas Wichtiges stattfindet. Insofern ist Fernsehen ein einflussreiches Medium, weil es eben Millionen von Menschen auf einmal erreichen kann. Und einflussreich insofern auch, weil es ja diesen Menschen die gleiche Information gibt und sie dann in gleicher Weise geprägt oder wir könnten auch sagen, in gleicher Weise informiert, in gleicher Weise in eine Form hineingepresst werden. Denn alle Menschen, die das sehen, meinen, dass das die Realität ist, die sie dort am Bildschirm verfolgt haben. Und das ist ja noch gar nicht gesagt, dass es wirklich so ist. Wenn wir im letzten, also im vorletzten Jahrhundert viele Menschen erreichen wollten, dann musste man große Stadion mieten. Da hat man da vielleicht 10.000, vielleicht 20.000, vielleicht 30.000, vielleicht sogar 40.000 oder 50.000, die in einer großen Sportarena zusammenbekommen. Und ohne Lautsprecheranlage war es schon schwierig, zu solchen Leuten zu sprechen. Aber nehmen wir mal an, jemand hätte so ein lautes Organ, zu dem zu reden. Heutzutage eine Fernseheinschaltquote von 50.000, da würde eine Sendung sofort abgesetzt werden. 50.000, also das müssen mindestens 200.000, 300.000, 500.000, 1 Million Zuschauer sein, dann merken wir, viel, viel mehr Menschen können erreicht werden. Deshalb auch viel, viel mehr Menschen werden heute einheitlich geprägt nach dem Fernsehen. Und da merken wir, hier ist eine positive Möglichkeit, Informationen zu bekommen, auch eine gefährliche negative, nämlich informiert in der Weise in eine Form hineingepresst zu werden. Und uns wundert es dann auch nicht, dass alle Diktaturen weltweit, die es heute noch gibt, oder alle Regime, die ihre Bevölkerung beeinflussen wollen, natürlich in erster Linie das Fernsehen benutzen, um diese Informationen weiterzugeben. Das war auch schon früher so, Kalter Krieg, West und Ost, da hat man auch das Fernsehen benutzt, um die Hysterie gegeneinander zu schüren. Wir wollen uns jetzt das Fernsehen als Medium etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir wollen sehen, was finden wir denn heute vermittelt im Fernsehen, wie gehen wir damit um und welche Auswirkungen hat das für uns auf unser persönliches Leben. Und wenn wir das getan haben, wollen wir uns Gedanken darüber machen, welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus ziehen für unseren eigenen Umgang mit dem Fernsehen. Ich werde zwischendurch und insbesondere auch noch am Ende Zeit dafür nehmen, dass wir die Kriterien, die wir für das Fernsehen genannt haben, auch anwenden auf die anderen neuen Medien wie Radio oder Computer, damit wir da eine Verbindung herstellen. Ihr werdet schon merken, einige der Punkte, die ich nenne, könnt ihr ohne Probleme sofort auch auf den Computer oder auf das Radio oder andere Medien übertragen. Das ist dann gar kein Problem. Wir sehen nur, dass, weil das Medium etwas anders wirkt, die Schwergewichte anders verschoben sind. Also ich möchte euch ein Beispiel nennen. Das Fernsehen ist bis heute immer noch einseitig. Das heißt, ihr seid passiv als Zuschauer dabei. Computer spricht man auch davon, da kann man interaktiv sein. Das bedeutet, es geht in zwei Richtungen. Ich kann den Computer beeinflussen. Ich kann etwas eingeben. Ich kann mit meiner Maus, so nennt man ja eben dieses Gerät, wo man dann damit Dinge anklicken kann. Also man macht klicken und dann bewegt sich da etwas. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Computer gehabt habt und da reingeschaut habt. Also Maus oder etwas anderes, wie ein Joystick oder das hängt irgendwo ein Ding hier, mit dem man bewegen kann und dann die Figuren bewegen auf dem Bildschirm. Also das ist interaktiv. Ich kann beeinflussen, was in dem Computer läuft. Und das ist natürlich schon noch etwas unterschiedlich. Eines nur passiv, das andere auch aktiv. Und das hat auch natürlich Auswirkungen auf die einzelnen Kriterien, die ich hier nennen will. Nun einmal, ich möchte den ersten Punkt überschreiben, im Bett mit Madonna. Madonna wird vielleicht einigen von euch bekannt sein. Madonna ist ja eine der Pop-Ikonen des 20. Jahrhunderts. ihr wisst ja, einmal schwarze Haare, einmal weiße Haare, einmal größer, einmal kleiner, einmal Popsängerin, einmal Schauspielerin, also eine der bekannten Showstar-Größen der letzten Jahrzehnte. Und es hieß, ich glaube, es gab auch mal einen Song, den sie da gesungen hat, das hieß eben In Bed with Madonna. Und das habe ich hier genommen, nicht wegen diesem Lied, sondern einfach bloß als Hintergrund, um zu zeigen, eine der wesentlichen Punkte, die wir auch als Christen häufig zu wenig innerlich wahrnehmen, ist die Darstellung der Sexualität im Fernsehen. Wir müssen ja sagen, dass ein großer Teil des Programmes schlichtweg nichts anderes als Pornografie ist. Und auch wir als Christen sind nicht davon gefeit. Ich weiß durchaus, dass es da und dort in Gemeinden Probleme gibt, nicht in Gemeinden, aber mit von einzelnen Christen, die ihre Schwierigkeiten mit der Pornografie haben. Und dann sich da und dort mal einen, wie man das nennt, dann Softporno im Fernsehen oder im Video anschauen. Und natürlich hinterlässt das Spuren in unserem Denken und in unserem Leben, dass die von Gott gut gemeinte Sexualität pervertiert wird und unsere Gedanken bestimmt werden durch das, was wir dort an Bildern und Lauten gehört haben. Und das lässt sich nicht einfach wieder abschütteln. Da kann man nicht einfach sagen, es geht zur Tagesordnung über. Und selbst wenn das nicht ein Versuchungsweg sein sollte, wo wir uns davon prägen lassen, wie sieht es denn aus mit den weit verbreiteten Informationssendungen, scheinbaren Informationssendungen? Selbst Spiegel TV oder die Redaktion oder andere Magazine, die in den Abendstunden ausgestrahlt werden, versuchen ihre Zuschauerquote zu erhöhen, indem sie irgendwelche Striptease-Künstler oder Gummipuppen-Fetischisten einladen, die dann von ihren sehr skurrilen sexuellen Abenteuern berichten. Und damit wird dann sogar noch im Vorprogramm geworben. Also schauen Sie diese Sendung, da kommt das und das. Und manchmal hat man den Eindruck, alle Deutschen sind irgendwie verrückt. Nicht? Es gibt keinen, der im Bereich der Sexualität normal ist. Und da werden ja alle möglichen vollkommen abstrusen Sachen hineingepackt. Und viele sehen sich das an, weil es ja unter dem Deckmantel der Information läuft. Aber letztendlich nichts anderes ist als billig verpackte Pornografie. Ich denke allerdings, dass für die meisten von uns als Christen dieser Aspekt, wenn er auch gehört werden muss, nicht einmal der gefährlichste ist. Ich halte die ganz normale Fernsehsexualität für sogar noch weit gefährlicher. Weil bei dem, da schlägt sicherlich manches Mal noch das Gewissen bei uns in unserem Leben an. Das sagen wir also, nee, so eigentlich nicht und eigentlich will ich das ja nicht. Und zumindest nachher denken wir, so war es nicht in Ordnung gewesen. Aber wie sieht es mit der normalen Fernsehsexualität aus? Wie läuft es da? Nun, ein junger Mann fährt mit seinem Cabrio durch die Stadt, sieht eine junge Frau und die beiden schauen sich an und zack, und sie springt ins Auto und sie springen dann aus dem Auto ins Bett und sie schlafen miteinander. So ist es doch normalerweise im Fernsehen, oder? Wir haben den Eindruck, dass es ganz normal ist, wenn man die beiden kennenlernt, dass man sofort mit ihnen schlafen geht. Vielleicht haben wir den Eindruck sogar, dass die Welt um uns herum genauso lebt. Was allerdings eine Illusion ist, in der Fernsehwelt, ja. In der realen Welt, in Ausnahmefällen gibt es das auch, aber ganz so ist das meistens doch nicht. Überlegt einmal, wie sehr ist euer Bild von Sexualität, von Zusammenschlafen geprägt durch das, was ihr im Fernsehen seht. Ich möchte jetzt keine Umfrage machen, aber wie oft habt ihr im Fernsehen gesehen, wo Menschen, Mann und Frau, zusammen geschlafen haben im Bett? Wie oft habt ihr das in der Realität gesehen? Ich meine, wir schließen einmal aus eure eigenen Erfahrungen der Ehe. Ich meine, das ist ja ganz selbstverständlich, aber außerhalb dessen. Ich schätze und ich hoffe auch, dass es so sein wird, dass ihr wahrscheinlich in Realita außer uns jetzt das nie gesehen habt. Aber im Fernsehen, wenn wir zählen würden, wahrscheinlich hunderte von Malen, wahrscheinlich sogar tausende von Malen. Nun ist ja die Frage, wenn wir das immer wieder sehen und keine Alternative dazu sehen, dann ist es doch automatisch, dass unser Denken darüber genauso auch davon geprägt wird. Und das passiert. Da könnt ihr sicher sein, das, was wir immer wieder sehen, Bilder, die wir immer wieder vor Augen bekommen, Verhaltensweisen, die uns immer wieder vor Augen geführt werden, mit denen lernen wir. Denn das ist ja genau das Prinzip der Pädagogik. In der Pädagogik ist es, wie schon die alten Griechen sagten, eben Repetitio est mater studiosi. Bedeutet so viel, die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Also man wiederholt es immer wieder, sieht man es und dann lernt man es und verinnerlicht es. Und so ist es kein Wunder, dass das Bild der Sexualität bei Jugendlichen und auch bei vielen Erwachsenen heute ausschließlich geprägt ist durch das, was wir im Fernsehen sehen. Und sie meinen, diese heißen Nächte, die dort abgebildet werden im Fernsehen, so müsste es auch sein, wenn sie befreundet sind. Und natürlich, viele, auch selbst gläubige Jugendliche, sehen gar kein Problem damit, wurde ihr zusammen einmal Sexualität auszuprobieren. Das ist doch normal. Alles andere ist doch irgendwie mittelalterlich oder antik. So kann man doch gar nicht miteinander leben. Wir müssen doch sehen, ob wir zueinander passen, geprägt durch das, was uns im Fernsehen entgegenkommt. Die gute, von Gott gewollte Sexualität wird durchs Fernsehen pervertiert und zerstört. Unsere Gedanken werden gefangen genommen und dadurch unsere Ehe und unsere persönliche Sexualität in der Ehe belastet. Das müssen wir eindeutig sehen. Ein weiterer Punkt ist die Stellung einfach zur Partnerschaft. Überhaupt nicht nur Sexualität, sondern Partnerschaft. Versucht einmal heute mit Jugendlichen, mit denen ich dann mehr Zeit gehabt habe, dann haben wir dieses Thema einmal auf einen ganzen Tag ausgedehnt. Dann habe ich für die Zeitschriften mitgebracht, Fernsehzeitschriften. Und habe die einmal analysieren lassen. Einmal, was steht in den Fernsehzeitungen einfach drin, da werden ja die Filme kurz beschrieben, von Partnerschaft. Und dann haben sie das rausgesucht. Und ich wusste ja vorher, was herauskommt. Was kommt heraus? Normale Ehebeziehungen, also Ehepaare, glücklich miteinander verheiratet, gibt es fast gar nicht im Fernsehen. Sehr, sehr selten. Ihr müsst euch mal erinnern an irgendwelche Fernsehfilme, die ihr in der Vergangenheit gesehen habt. Die weit überwiegende Zahl läuft entweder so. Mann zerstreitet sich mit Frau, Frau zerstreitet sich mit Mann, Mann geht fremd, Frau geht fremd, beide sind unverheiratet, die leben zu dritt oder zu viert zueinander. Oder in neuerer Zeit gibt es das auch. Die junge Frau lernt ihre Nachbarin kennen, beide ziehen zusammen und sind ein Paar. Oder der Hausmeister im Haus lernt den Müllfahrer kennen und die ziehen zusammen. Also homosexuelle Beziehungen weit verbreitet. Der eine erschlägt den anderen, der andere ermordet den anderen. Alles durcheinander. Das ist die normale Fernsehrealität. Also Streit, Auseinandersetzungen, auseinandergehen, vierte, fünfte Mal verheiratet sein. Partnerschaften, die harmonisch miteinander laufen, scheinen für das Fernsehen entweder nicht attraktiv zu sein oder nicht zeitgemäß zu sein oder eben zu langweilig zu sein. Deshalb sehen wir sie nicht. Und wir schauen uns das an und wundern uns vielleicht, dass immer weniger Jugendliche überhaupt eine Ehe als attraktiv empfinden. Wie denn auch, was sie im Fernsehen vorgezeigt bekommen, vielleicht manche Erfahrungen auch aus dem eigenen Leben, sind doch nicht attraktiv. Da ist doch Partnerschaft nur spannend, solange man nicht verheiratet ist. Solange noch dieses brennende, prickelnde Gefühl des Kennenlernens da ist. Und danach hört man am besten auf. Und so sehen wir das hier im Fernsehen. Eine unrealistische Art und Weise der Partnerschaft. Das, was Partnerschaft auszeichnet, wenn man längere Zeit zusammen ist. Diese tiefe Vertrautheit, dieses einander tief kennenlernen, die wissen, was der andere denkt, sich auf den anderen ganz einstellen. Das kommt ja alles gar nicht vor. Sondern das wird ausgeblendet dabei. Und darüber hinaus ist es so, der Partner, der dort gezeigt wird, ist ausschließlich jung, hübsch, attraktiv, gesund, sportlich, intelligent. Also bei manchen Filmen habe ich mich dann schon gewundert, nicht? Da ist dann eine junge Frau, also die sieht eigentlich aus, wie sie hergemacht ist, wie vielleicht Anfang 20. Die hat schon studiert, ist schon Professorin für so und so und die hat schon, was weiß ich, welche Erfahrungen und Weltreisen gemacht und dann kommt der junge Mann, der sieht auch nicht viel älter aus und die natürlich treffen sich auch und man hat den Eindruck, also eigentlich glückliche Partnerschaft funktioniert nur so. Der andere muss perfekt blendend aussehen, wahnsinnig intelligent sein, furchtbar nett, alles verstehen und alles verzeihen. Aber in der Realität gibt es ja, sag mir mal, wo gibt es so einen Partner? Ist euer Partner genau so, wie das im Fernsehen dargestellt wird? Nun, vielleicht sagt ihr jetzt auf Liebes oder Partner, ja, meiner ja schon. Und ich hätte auch gar nichts dagegen. Aber lasst euch doch nicht von dieser Illusion verblenden. Es muss ja gar nicht so sein. Wenn wir dieses Traumbild im Kopf haben, es entspricht ja gar nicht der Realität. Selbst die Schauspieler, die hier spielen, sind in Realität ja gar nicht so. Wenn die nicht vorher 2 Stunden geschminkt würden, wenn nicht die Beleuchtungsverhältnisse genau überlegt werden, in Realität würdet ihr manchen dieser Showstars wahrscheinlich gar nicht wiedererkennen, weil die ganz anders aussieht, als es im Fernsehen zurechtgemacht ist. Und ihre Verhaltensweisen sind natürlich im Fernsehen nach Drehbuch einstudiert. Zu Hause haben die ihre Ehekrisen, da wird es langweilig, da fahren sie sich an, da lassen sie sich scheiden und so weiter und so weiter. Das ist die Realität auch der Showgrößen. Wenn ihr lest die Interviews, dann sagen die alle, also ich fühle mich eigentlich gar nicht schön. Meine Brust ist zu klein oder zu groß, meine Haare zu lang oder zu kurz, meine Zähne zu lang oder zu schief oder was weiß ich. Die sind ja alle mit sich selbst auch nicht zufrieden, weil wir in einer Zeit sind mit einem, wie man Schönheitswahn. Man rennt einem Wahn nach, der gar nicht der Realität entspricht, der durchs Fernsehen geschürt wird, dem natürlich keiner entsprechen kann. Und viele junge Leute sind nur auf der Suche nach diesem idealen Fernsehstar und Fernsehpartner. Und das ist natürlich totaler Quatsch, das geht ja gar nicht. Das war, als die Titanic im Fernsehen gewesen war, Leonardo DiCaprio und eben die Kate Winslet. Da konnte man in jeder Fernsehzeitung lesen, das sind die Stars und jeder Jugendliche stellt sich vor, so soll mein Freund, so soll meine Freundin aussehen. Aber wie gibt es das in der Realität? Und dann lernt man jemanden kennen, lernt die Ecken und Kanten kennen. Und spätestens, wenn man etwas älter wird, merkt man, meine Frau bekommt ein paar Falten, dem Mann gehen die Haare aus, der Bauch wird ein bisschen dicker, die Frau vielleicht, nachdem sie das dritte Kind bekommen hat, ist ebenfalls nicht mehr so schlank wie ein 17-Jähriger. Ja, und was macht man dann? Wenn alles aufgebaut ist auf Schönheit, Sportlichkeit, Aussehen, Vitalität, plötzlich sagt man, das geht ja gar nicht. Alles bricht zusammen. So habe ich mir das ja gar nicht gedacht. Und wurde dieses geführt durch das, was das Fernsehen uns entgegenbringt. Nun, ich glaube, ich hoffe, ich habe euch die Gefahr, die dort beim Fernsehen liegen, etwas deutlich vor Augen gebracht. Und vielleicht, wenn ich nur noch einen Punkt zu diesem Bereich sage, zu diesem Bereich des Fernsehens, möchte ich erwähnen, dass eben wir häufig als Zuschauer, und überprüft euch mal selbst, wir häufig als Zuschauer versuchen, diese negativen Darstellungen oder diese einseitigen Darstellungen von Partnerschaft sogar innerlich vor uns selbst zu entschuldigen. Weil wir ja sonst ja gar keinen Spaß mehr haben an dem, was dargestellt wird. Stellt euch vor, ihr seht da einen Film, der dann eben so in Ehebruch und sowas, der nebenbei dargestellt wird. Und jetzt sagt ihr dabei, also so etwas Sündiges, so etwas Schlimmes und Böses, da steht eigentlich gar nicht dahinter. Wer von euch würde dann den Film noch mit demselben Vergnügen anschauen? Na keiner. Dann sagst du ja, also so ein blöder Film, dann stellst du ab. Aber wenn du jetzt schon den Film sehen willst und willst dich darin vergnügen, meistens sieht man ja deshalb fern, dann entschuldigst du es immer nicht. Und meistens ist das durch die Schauspieler ja so dargestellt, dass man sich auch hineinfühlen kann und eigentlich denkt, es bleibt ja gar kein anderer Weg, man muss es ja so tun. Und die Folge ist, dass wir unseren Fiktionen genauso reagieren. Dass wir sagen, also schnell entschuldigen. Auch in Gemeinden, hin und her habe ich es gehört. Letztens habe ich einen Prospekt bekommen von einem Prediger aus einer freien Gemeinde, der hat dort versucht, von der Bibel aus zu begründen, warum eigentlich Scheidung vollkommen legitim sei und ein gutes Mittel sei, eben miteinander umzugehen. Also, und so muss ich sagen, das ist ja haarsträubend. Denn eigentlich sagt Jesus etwas ganz anderes. Paulus auch, im Alten Testament auch. Also da wird von Scheidung negativ gesprochen, als Verbot Gottes, weil es Beziehungen zerstört, die eigentlich zusammengehören und viele andere Auswirkungen, die wir natürlich kennen dabei. Überprüfen wir uns selbst. Nehmen wir ein Beispiel des Films Der Titanic. Vor 2 Jahren, glaube ich, lief der und war ja ein sehr verbreiteter und ein gar nicht so schlimmer, nicht? Also der viel, viel schlimmere in dieser Hinsicht. Gibt es hier einige, die den Film gesehen haben? Ja, also ich sage jetzt ja nicht, dass ihr alle deshalb böse seid, ihr könnt euch ruhig melden. Ich habe mich ja auch gemeldet, ich habe den auch gesehen, sonst könnte ich euch auch nichts sagen darüber. Und wie ist das da mit Freundschaft? Eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch dann ist, der Film ist so gemacht, dass du eigentlich mit der Abendkirche, ich weiß nicht, wie der Film heißt, wenn ich mir Bruce, ja genau, dieser Bruce mit der Kessel, fühlt ihr mit, nicht? Also da dieser eklige Kerl, mit dem sie verlobt ist, also wie der sich benimmt und sie eigentlich gar nicht wahrnimmt und ernst nimmt und so. Und eigentlich denkt man ja so, jetzt begegnet sie dem anderen, sie blüht auf in ihrem Leben, es bleibt ihr ja gar nichts anderes übrig, als mit dem eine Freundschaft einzugehen. Wo Freundschaft, naja, was sagt man dazu? Die haben sich 3-mal getroffen und sind sozusagen im Bett. Beziehungsweise unten da im Schiff, nicht, in so einer Autokajüte und man sieht da nur die Hände so und dann, nicht, wie kann man sich vorstellen, wer der Rest darin passiert, weil der Film ja jugendfrei war und durfte man es nicht gar zu groß darstellen, obwohl eine Nacktszene gibt es ja früher auch, als sie da gemalt wird, nicht, also so, wo man beinahe sehen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das tun würdet, wie ihr getan habt, nachdem ihr einen jungen Mann 2-mal getroffen habt, euch nackt vor ihm auszuziehen, euch malen zu lassen und hinterher mit ihm dann ins Bett zu springen. Also schon recht radikal, wo wir uns fragen müssen, ist das moralisch gerechtfertigt? Und worauf beruht diese Freundschaft eigentlich? Nur auf oberflächliche Anziehung, die kennen die da gar nicht. Darüber hinaus müsste man fragen, nach Alten Testament gilt, jemand, der verlobt ist, ist einem anderen versprochen, der dann mit einem anderen zusammen sexuellen Kontakt hat, hat die Ehe gebrochen nach Alten Testament. Da müssen wir sagen, strengstes Verbot. Also da müssen wir uns da zusätzlich noch fragen, ja wie können wir das moralisch rechtfertigen? Überhaupt werden uns die beiden Typen ja auch sehr tendenziös dargestellt. Wenn wir einmal neutral überprüfen, wollt ihr einen Schwiegersohn haben wie Leonardo DiCaprio, der ein, ja, taugenichts eigentlich ist in dem Film, ne? Er hat nie gearbeitet, keinen Beruf gelernt, hat kein Geld, will auch kein Geld haben, will keine Verantwortung übernehmen. Das Ticket für das Schiff hat er durch Glücksspiel gewonnen, zieht mit der einen Frau rum, mit der anderen Frau rum. Könnt ihr euch den vorstellen als verantwortungsvollen Familienvater für die Kinder, wenn die heiraten würden? Könntet ihr euch Leonardo DiCaprio und Winfried Winkler vorstellen, die sich vielleicht 10 Jahre nach dem Film in irgendeiner kleinen Mietwohnung in New York sind, 2-Zimmer-Wohnung, 4 Kinder, er kommt abends von der Arbeit, kommt nach Hause und immer noch ist so glücklich, wie sie dann stehen auf dem Schiff und dann nach oben schauen, wie die Sonne kommt. Ist das dann immer noch so? Wie ist denn die Realität im Leben? Ist die so, wie das im Film dargestellt ist? Könntet ihr euch ihn vorstellen als geeigneten, euch sympathischen Schwiegersohn? Ich will persönlich würde sagen, also verdient weiß man ja gar nicht, was der tut hier. Der will nicht arbeiten, Geld verdient tut er auch nicht, Verantwortung übernehmen tut er auch nicht, der springt aber dahin, aber dorthin, wie es ihm Spaß macht. Also verantwortungsvoll ist dieser Mann nicht. Aber das wird im Film gar nicht erwähnt. Deshalb muss er ja auch sterben, weil man sich nicht vorstellen kann, wie das weitergeht. Also, er muss sterben und damit fühlen wir alle mit, oh, diese Arme, und wir wünschen uns, dass es weitergehen würde. Aber denkt euch, wie wäre es weitergegangen? Sie wären ja arm. Sie wollte ja auf alles verzichten, aufgrund ihrer Liebe. Sie hätten kein Geld gehabt. Der Mann hätte arbeiten müssen, was er noch nie getan hat in seinem Leben, wie wir ja im Film erfahren. Er ist ja nur als freischaffender Künstler irgendwo umhergezogen. Nun, das vielleicht auch Anlass dafür. Ich merke, wir müssen etwas weiter vorangehen, sonst werden wir hier nämlich doch nicht zu unserem zweiten Teil derselben Intensität kommen. Drehst du um oder ist das umdrehen? Also kommst du auch wieder. Das ist jetzt auch mit drauf, nicht? Aber gut, dann kommen wir zu dem zweiten Bereich. Zweiter Bereich neben der Sexualität, die übermäßig und verzerrt im Fernsehen dargestellt wird, ist der zweite große Bereich, der wahrscheinlich am meisten Kritik bisher gefunden hat, ist die exzessive Gewaltdarstellung im Fernsehen. Ich möchte das einmal überschreiben wie Schlägerei mit Bruce Willis. Bruce Willis ist ja einer der bekannten amerikanischen Schauspieler, die in sehr vielen Actionfilmen vorkommen. Und meistens spielt er noch eine etwas sympathische Rolle. Also er ist nicht der nur brutale Schläger, sondern irgendwie noch etwas sympathisch dabei. Es kommt auch nicht auf den Schauspieler drauf an, eigentlich. Sondern es kommt darauf an, dass dort Gewalt dargestellt wird. Nach einer Studie, die angestellt wurde für das deutsche Fernsehen, also die verschiedenen deutschen Sender, lese ich ja mal daraus, gibt es 4000 Leichen jede Woche im Fernsehen zu sehen. 4000 Leichen. Man hat in Amerika eine Statistik durchgeführt, wie viel nun ein 12-jähriger Amerikaner gesehen hat an Toten und so weiter. Ist dabei gekommen, 18.000 Tote hat er im Fernsehen schon gesehen. Mit 12 Jahren. Überlegt euch einmal als Kind, der durchschnittliche Amerikaner. Noch eine, also das ist eine Studie des US-Psychologenverbandes. Darüber hinaus, muss ich mal sehen, ob ich hier noch was weiß, ja, die amerikanische Ärztekammer kommt zu dem Schluss, dass allein in den USA jährlich 10.000 Morde, 70.000 Vergewaltigungen und 700.000 geringfügige Gewalttaten mit durch Fernsehkonsum verursacht worden sind. Das kann man feststellen, indem Verbrechen begangen werden, so ähnlich wie sie im Fernsehen dargestellt wurden, kurze Zeit nachdem das im Fernsehen gelaufen ist. Also diese Nachahmer. Oder von Leuten, die man hinterher befragt hat, ja, warum hast du das getan? Die gesagt haben, ja, ich habe im Fernsehen das gesehen und irgendwie, das fand ich cool und was weiß ich. Und viele, die dann auch selbst sagen, dass sie mit dadurch beeinflusst worden sind, durch die Gewalt im Fernsehen. Und heutzutage scheint es ja vollkommen selbstverständlich zu sein. Es ist sogar so, dass wir immer mehr abstumpfen gegenüber der Brutalität, die uns im Fernsehen entgegenschwappt. Ich habe das schon einmal kurz gesagt, welcher Jugendliche würde sich heute mit derselben Spannung wie vielleicht ihr oder eure Väter eben einen Western mit John Wayne anschauen, wo es dann irgendwo zum Duell kommt und dann steht er auf der staubigen Piste in der Straße breitbeinig mit der Lederhose an und dann zieh! Und in 200 Meter Entfernung platzt eben die Blase mit dem Ketchup und er wälzt sich unten auf der Erde. Wir sehen natürlich nicht mehr. Sondern, ich habe es euch ja schon gesagt, heutzutage muss das natürlich viel, viel besser sein. Mit Special Effects, wie man das nennt. Großaufnahme, wie der das Gehirn auseinander, der Kopf auseinanderplatzt und das Gehirn an die Wand spritzt. Oder eben wie die Hände oder Arme oder Beine abgehackt werden. So sind heute Actionfilme. Und es stirbt nicht nur einer, sondern es sterben 10, 20, 30. Das ist ja sonst zu langweilig. Wir merken, innerlich stumpfen wir ab gegenüber dem, was da an Gewalt dargestellt wird. Und überlegt euch einmal, wir haben vorher gesehen, wie gute, von Gott gewollte Sexualität ist innerhalb der Ehe. Da ist sie gut und von Gott gewollt. Hier wird es pervertiert. Wie ist es denn hier im Umgang mit Gewalt? In der Bibel lesen wir, liebe eure Nächsten, segnet ihr euch suchen, liebet eure Feinde. Das ist es ja. Ist das ein Umgang, wenn ich meinen Feind liebe oder meinen Freund sogar und ihn über den Haufen schieße, ihn explodieren lasse, ertrinken oder steche, erwürge oder sonst irgendetwas? Natürlich nicht. Wenn wir uns so etwas als Vorbild nehmen, wenn wir uns an so etwas sogar freuen, dann ist die Frage, wie stark sind denn diese Gedanken Jesu wirklich Handlungsmaßstäbe für unser Leben oder sind sie bloß Lippenbekenntnis, was wir irgendwo am Sonntag in der Gemeinde sagen? Wenn es wirklich unsere tiefe Überzeugung ist, wieso können wir uns denn an dieser exzessiven Gewaltdarstellung freuen? Oder sogar noch dabei hoffen, also hoffentlich bringt er diesen tiefen Kerl sogar noch um. Wie ist das die Feindesmühle dabei? Ist die noch da? Sind unsere Maßstäbe überhaupt im Alltag und auch im Fernsehkonsum präsent? Oder vergessen wir die einfach, weil wir ja den Spaß haben wollen? Wenn es so ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass das Wort Gottes und seine Handlungsmaßstäbe uns auch in unserem Alltag nicht fehlen. Wenn wir letztendlich genauso leben wie alle Menschen um uns herum. Weil eben das nur ein leeres Bekenntnis ist. Wenn es bei diesen Dingen keine Auswirkungen gibt, tja, dann in vielen anderen Bereichen unseres Lebens ebenfalls nicht. Ich möchte euch noch einen anderen Bereich zeigen. Und zwar habe ich gelesen von dem amerikanischen Army-Offizier David Grossman. Der war in der Vergangenheit angestellt für die Ausbildung von amerikanischen Soldaten. Und stellte in einer Untersuchung fest, dass das, was heute im Fernsehen stattfindet, genau dasselbe ist, was in der US-amerikanischen Armee eingesetzt worden ist, zur Desensibilisierung der Soldaten. Denn kein normaler Mensch geht auf einen anderen zu und schießt ihn über den Haufen. Sondern dafür muss man desensibilisiert werden. Jeder Mensch hat eine Hemmung, einen anderen umzubringen. Die ist ihm auch von Gott eingepflanzt worden, eine Hemmung. Aber dadurch, dass ich es immer wieder sehe, immer wieder, das ist ganz normal, einer schießt den anderen über den Haufen. Irgendwann macht es mir nichts mehr aus, den Soldaten auch nicht. Und die erste Stufe ist eben, klar, immer anschauen, nicht? Ein Mord, noch ein Mord, noch ein Mord. Natürlich zeigen sie dann keine Krimis dort im Garten, sondern Soldaten zählen, also die Soldaten da gegeneinander kämpfen. Zählen, nicht? Und dann die nächste Phase ist so, dann bekommen die eben ein Joystick in die Hand. Also wie ein Gewehr, nicht? Oder sogar ein Gewehr, mit dem sie dann auf den Bildschirm schießen. Das ist ein echtes Gewehr, das ist einmal kaputt. Ein elektrisches, dann, nicht? Und dann schießen sie da auf die Leute, die da kommen. Und das ist dann die nächste Phase. Also nicht mehr zuschauen, sondern aktiv werden. Und dann ist es gar kein großes Problem, ja. Wenn du einen wirklichen Menschen siehst, dann ist er wie ein Reflex und bang, erschießt du ihn, gar keine großen Probleme. Also hier wird systematisch so etwas benutzt, was wir der Jugendlichen und Erwachsenen freiwillig tun, um die Hemmungen anderen Menschen gegenüber zu zerstören. Und wir stellen uns hierbei natürlich die Frage, sind wir denn ein Volk von zukünftigen Rambos oder Terminatoren, die durch die Straßen laufen, dass wir uns schon so darauf vorbereiten? Manche Brutalität im Straßenverkehr, in der Öffentlichkeit, auf den Schulhöfen, sind ja kein Wunder vor diesem Hintergrund. Wenn wir im letzten Jahr denken an den Jungen, der in Bad Reichenhall beispielsweise Fahrer ausgegeben hat und dann irgendjemand einfach zufällig mit der Sprache erschossen hat, einen Fahrer gehabt hat. Oder denken wir an den anderen Jungen, der seine Lehrerin erschossen hat, weil er irgendwie sauer auf sie war. Oder an den Jungen, den man gerade noch kurze Zeit vorher festnehmen wollte, der sich einen Revolver besorgt hat und wollte die Direktorin seiner Schule erschießen. Und viele, viele andere Fälle, viele, die auch gar nicht so groß in die Medien hineinkommen, von Gewalt, exzessiver Gewalt. Mit ausgelöst durch das Fernsehen. Früher gab es ja noch die Unverbesserlichen, die gesagt haben, das Fernsehen hat eine Reinigungsfunktion. Ich habe Aggressionen in mir und die werde ich los, indem ich mir das anschaue. Wenn diese These wirklich stimmt, die heute immer weniger vertreten wird, dann müsste es sein, dann müssen die heute ein wahnsinnig schwieriges Volk sein. Denn vor noch 100 Jahren gab es kein Fernsehen. Die haben ihre Aggression nicht loswerden können. Die mussten ja wahnsinnig aggressiv sein. Noch in den 50er Jahren hatte kaum jeder ein eigenes Fernsehgerät vor Haus zu Hause. Heute haben wir wahnsinnig viele Kanäle. Und was ist? Die Kriminalität nimmt zu und zu und zu. Und die gewalttätige Tätigkeit nimmt auch zu. Allerdings dürfte nicht immer den öffentlichen Statistiken dabei trauen. Denn von Churchill sagte, er vertraue nur der Statistik, die er selbst gefälscht habe. Und nun, ich will jetzt nicht sagen, dass alle gefälscht sind, aber es kommt natürlich darauf an, was man mit hineinnimmt. Denn in neuerer Zeit, da die Politiker es unangenehm ist, dass die Kriminalität jedes Jahr steigt, lassen sie einfach bestimmte Dinge aus der Statistik herausfallen. Ihr wisst ja die Diskussion beispielsweise Ladendiebstahl, will man entkriminalisieren, dass das gar nicht mehr mit der Polizei zu tun hat, dann auch in keiner Statistik mehr auftaucht. Darüber hinaus werden viele Verbrechen heute gar nicht mehr verfolgt. Vor anderthalb Jahren war es, denke ich, als uns hier, wir hatten gerade, meine Frau war mit gewesen, wir haben die Sachen vom Auto in das ausgetragen und dann nur kurze Zeit das Auto draußen stehen lassen, hier in einer Wohngegend, friedlich, nicht Frankfurt, Hafenstraße oder was weiß ich, oder die Hafenstraße in Hamburg, also Frankfurt da, Bahnhofsmilieu, sondern hier mitten in der gutbürgerlichen Gegend hier in Lengo. Wir sind rausgekommen, sahen gerade noch in meinen Decklaufen, Portemonnaie gestohlen, sind zur Polizei gegangen, die Polizei hat gesagt, also nehmen wir gar nicht mehr auf, das Geld kriegen wir sowieso nicht wieder. Dass diese Verbrechen tauchen dann in gar keiner Statistik mehr auf. Und dann ist natürlich kein Wunder, wenn man dann irgendwie mal mit solchen statistischen Verschönerungen, die etwas drücken kann, real nehmen die Verbrechen weiterhin stetig zu. Also, Gewalt wird verherrlicht im Fernsehen und wir werden davon geprägt. Es entspricht nicht den Maßstäben, die Gott uns gibt. Ein anderer Punkt, den möchte ich nennen und möchte damit auch den, also ich möchte noch zwei Punkte nennen und möchte damit den Überblick über das Fernsehen abschließen, dann möchten wir zur Auswertung kommen. Die zwei Punkte, die ich ansprechen will, sind, wie finden wir im Fernsehen, welche Stellung finden wir da zu religiösen Themen? Und zweiter Punkt dabei soll sein, wie ist es mit der Information? Also mit den Nachrichten, Dokumentation und ähnlichem mehr. Erster Punkt. Was finden wir über Religion im Fernsehen? Unterpunkt 1 wäre dabei Geisterstunde im Wohnzimmer. Denn tatsächlich ist es ja heutzutage so, dass Okkultismus und spiritistische Sitzungen normal sind. Fast jede Talkshow findet man irgendwann in einem Tag, wenn man die alle durchgeht, irgendwie spiritistische Erlebnisse. Das sind diejenigen, die den Außerirdischen von den UFOs begegnen, oder diejenigen, die in einer Talkshow auftraten und gesagt, ich bin ein Wesen von der Venus und sage euch hier, wie ihr euch verhalten müsst. Das sind die Magier und Spiritisten, die Tote beschwören, Geisterheilungen durchführen oder ähnliches mehr machen. Das Geheimnis der fliegenden Teufel, Buffy im Bann der Dämonen, der Herr der Finsternis, Poltergeist, Anna im Bann des Bösen, ein Satanskult zieht die Jugendlichen einer Kleinstadt in ihren Bann, ihr Freund ist der Kopf eines Teufelbundes und so weiter und so weiter. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, den ich einmal nur aus einer Woche im schnellen Überblick herausgesucht habe von Fernsehsendungen, die so in einer Woche im Fernsehen gezeigt werden. Dann andere Serien, Akte X ist ein Bestseller geworden, Mystery, eine andere Sendung, wie heißt das noch, da war noch Sinclair, der Geisterjäger und viele andere Sachen mehr. Überall kommt das vor. Selbst in so scheinbar harmlosen Kinderfilmchen, wie wir unseren Kindern zeigen wollten, Pocahontas von Walt Disney. Was ist da? Plötzlich fängt da die Weide, die Mutterweide an, irgendwas zu singen. Sagt, ja, du musst harmonisch mit deiner Natur leben und mache das und tue dieses. Das ist eigentlich Schamanismus. Das sind Ergebnisse aus dem Schamanismus. In der Bibel gibt es so etwas nicht. Für uns als Christen gibt es so etwas nicht. Oder wie heißt das, Mulan, auch da gibt es einige Szenen darin, wo man sich fragen muss, warum muss das überhaupt hinein? In der ursprünglichen Geschichte, bei Pocahontas, ich könnte nachschauen, es gibt es auch in geschriebener Form, da gibt es etwas gar nicht. Man hat es reingemacht, weil es dem Zeitgeist entspricht. Der Zeitgeist ist esoterisch, religiös und da mischt man das alles miteinander. Der Geisterheiler Erich Lasch hat sogar eine Massenheilung per Fernsehen durchgeführt, die vorher von der Bildzeitung angekündigt worden sind. Und einige hatten sich daraufhin gemeldet und gesagt, ihnen ging es besser. Woher? Wodurch? Erich Lasch antwortet darauf, ich bin ein Kanal, durch mich fließt Energie in andere Menschen, Energie, die heilt. Ist das Gottes Heilung? Heilt so Gott? Wenn nicht Gott, was für eine Kraft ist es, durch die diese Menschen gesund werden? Oder ist möglicherweise jede Heilung von Gott? Nur nach der Bibel tatsächlich nicht. Die Bibel redet davon, es gibt Heilung durch Gott und dann wird sie auch durch Gott ausgesprochen, im Namen Gottes, im Namen Jesu. Oder es gibt Heilung, die eben durch den Teufel und Dämonen durchgeführt werden kann, wenn sie übernatürlich ist, wenn es jetzt nicht einfach um psychologische Phänomene handeln sollte. Aber hier merken wir, hier werden Leute hineingenommen. Ergebnis, der laut Spiegelumfrage glauben 50% an außerirdische Wesen, die hier gegenwärtig unter uns leben. 50% der Deutschen. 60% fürchten sich vor Erdstrahlen, die naturwissenschaftlich gesehen Unsinn sind. Aber wie wir halt viele dann ihren Matten ins Bett legen, bestimmte Strecken nicht mehr fahren, ihre Wohnungen umbauen und ähnliches mehr. 20% halten Jenseitskontakte für möglich. Also hier zum Spiritisten und der sagt mir, wie es meiner Großmutter geht. Und wir müssen sehen, auch wenn wir mit diesen Leuten nichts zu tun haben, weil wir uns in christlichen Gemeinden bewegen, diese Menschen leben in unserer Nachbarschaft, leben in unserer Umgebung, sind unsere Arbeitskollegen und sind mitgeprägt durch das Fernsehen, in dem okkulte Erfahrungen verharmlost werden und in dem offen für Okkultismus und Spiritismus geworben wird. Wie sieht es nun mit den anderen Bereichen des Glaubens aus? Die meisten Berichte, die wir heutzutage im Fernsehen haben, darüber hinaus über Glaubensaussagen, sind die Vorstellung fremder Religionen. Hinduismus, Buddhismus, Islam, Schamanismus und ähnlichem mehr. In Dokumentationssendungen. Allerdings, diese Dokumentationssendungen zeigen nur einen Teil der Wahrheit. Sie zeigen uns nämlich meistens eine schöne, für den westlichen Fernsehzuschauer zurechtgeschnittene Realität dieser Religion, die bei weitem nicht der Realität entspricht. Da werden eben die hohen spirituellen Weisheiten irgendeines fernöstlichen Lehrers präsentiert, die Realität der normalen Menschen, die zu dieser Religion gehört, aber ausgeblendet. Es wird sozusagen geworben für diese Religion. Wen wundert es, dass der Dalai Lama bei den Jugendlichen heute ein Star ist? Oder dass der Buddhismus bei den Abiturienten die am meisten Sympathie verbundene Religion ist? Woran liegt es? Weil das natürlich im Fernsehen und in den Medien immer wieder so positiv vorgestellt wurde. Ich hatte eine Diskussion beispielsweise an einem Gymnasium, da haben mir gesagt, ja, der Buddhismus ist ja eine total friedliche Religion, da wird ja Gewalt vollkommen verabscheut und die Christen, die haben ja ihre Kreuzzüge und so weiter. Ja, man muss einfach sagen, die Leute kennen die Geschichte des Buddhismus nicht. Alle japanischen Klöster hatten noch bis vor 200 Jahren eigene Armeen. da hatte der Kaiser in Japan kaum etwas zu sagen. Der hatte Angst vor den Bonzen oder beziehungsweise vor den Leitern der Klöster gehabt, weil die mit ihren Armeen den politischen Einfluss ausgeübt haben. Thailand, wo der König sich als buddhistischer König verstand, hatte ein Kolonialreich im Nahen Osten aufgebaut, natürlich durch Gewalt. Die haben sich nicht hingestellt und gebetet, sondern die haben den Schwert in die Hand genommen. Nun, übrigens auch von einem Zen-Meister wird berichtet, dass er sagt, nun, das mit dem Schwert ist auch gar nicht so das Problem, sondern er sagt, es gibt eine Schwertmeditation, beispielsweise gab es das bei den Samurai in Japan, also eine bestimmte Art von Meditation, natürlich, das ist jetzt nicht für alle zen-buddhistischen Meditationen der Fall, und da hatten dann die welche gefragt, ja, wie kann man mit dem Schwert meditieren, gerade die Samurai, und wie können die auch kämpfen, wenn doch eigentlich das Töten verboten ist, und er hat dann die Antwort gegeben, ja, nicht der Mensch tötet, sondern das Schwert tötet. Nun, diese Sache, muss dann Wesen totschlagen? Nein. Jesus hat doch mindestens dasselbe gesagt wie Buddha, wenn er gesagt hat, dass du deinen Nächsten lieben sollst, dass du deine Feinde lieben sollst, dass du die segnen sollst, die fluchen und ähnliches mehr. Dann müssen wir doch einfach sagen, hier ist die Kirche ungehorsam gewesen, wenn sie es nicht getan hat. Aber wir können doch nicht sagen, das ist typisch fürs Christsein, aber wie gesagt, da ist eine tendenziöse Darstellung in den Medien. Und Christentum, wo kommt das vor? Nun, das Wort zum Sonntag. Langweilig. Öde. Man benutzt es vielleicht gerade noch dafür, dass man zwischendurch sich ein paar Chips besorgen kann und noch etwas zu trinken oder eben noch auf die Toilette gehen kann, bevor der Abendfilm beginnt. Wer schaut sich das noch an? Und wenn man es sich anschaut, was wird einem da geboten? Nun, manche Andachten, die ich da gehört habe, auch manche Morgenandachten, die ich da und dort im Radio höre, da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, was die Leute überhaupt sagen wollen. Es sind ein paar billige psychologische Tricks, die man auch in jedem Selbsthilfebuch nachlesen kann. Und häufig fehlen Gott und Bibel und Jesus und sowas sowieso vollkommen. Und wenn es vorkommt, nur ganz am Rande dabei. Also das, was christlichen Glauben eigentlich ausmacht, wird nicht vermittelt. Und da müssen wir uns fragen, was soll denn da jemand vom Glauben mitbekommen? Na, dann nehmen wir vielleicht den Pfarrer Fliege, hä? Also der ja extra von der Kirche noch bezahlt wird, um Fernsehen aufzutreten. Also ich müsste sagen, vielleicht wäre es manchmal besser, gar nichts im Fernsehen zu haben, als solch eine Darstellung. Denn was der über Kirche und Glauben sagt, da kann man sich nur, also ich würde sagen für mich, ich kann mir nur die Ohren zuhalten, die Augen zuhalten, ich denke, also nein, das ist ja schlimm. Und dann auch welche Art und Weise er sich dort bin, also das ist doch eigentlich nicht die Realität. Oder wie sieht es aus in dem Fernsehfilm? Wir müssten doch sagen, in Amerika gibt es 33% etwa evangelikale Christen. Wie viel tauchen die im Fernsehen auf? Überlegt mal in amerikanischen Spielfilmen. Evangelikale Christen, wo tauchen die denn auf? Ja, also höchstens mal das, was es gibt, so der Vorgesetzte, nicht? Also das ist irgendwie der ganz einfache, bodenständige Held und dann ist da so ein Vorgesetzter und da merkt man, der ist so verkniffen und frömmlerisch und der geht immer am Sonntag zum Gottesdienst, taucht natürlich gleich mit Anzug auf, der andere ein bisschen leger, nicht? Und dann macht er den fertig. Das sind noch die, die auftauchen, die irgendwas mit Kirche zu tun haben. Vielleicht auch irgendwo eine verschrobene Nonne einmal, das gibt es auch noch. Oder wo Whoopi Goldberg eben da so als so eigentlich lockere Frau eben in das Kloster kommt und her singen die ja, nicht? Irgendwie, wie ist das hier, Halleluja oder Sister Act dann, ne, dann singen die doch hier, ich meine, der Singen ist wirklich schön, finde ich auch durchaus, aber eigentlich wird da gezeigt, die, die noch religiös sind, eben die im Kloster sind, diese Schwestern, die sind alle ein bisschen verkalkt, ein bisschen veraltet und so, da muss jetzt jemand von außen mal kommen, ein bisschen frischen Wind reinbringen. Das ist, dass die Religion dargestellt wird. Oder bei der Titanic, nehmen wir es als Beispiel. Da ist es so, diejenigen, die eigentlich die Blöden sind, nämlich der Verlobte, mit seinen snobistischen, reichen Verwandten, die sind in der Kirche. Und dann will Leonardo DiCaprio hineinkommen, was machen sie? Da stellen sie an die Tür, hier raus, du hast nichts bei uns zu suchen. So sind die Christen. Oder so sind die Christen, das Schiff geht unter, Leonardo DiCaprio, natürlich nimmt sein Glück selbst in die Hand, flieht auf die äußerste Ecke des Schiffes, um noch gerettet zu werden, und dann sind ein paar, die beten da vor ihrem Priester und beten also hier, Herr, löse uns und was weiß ich. Und was macht Leonardo DiCaprio? Sagt, hey, geht mal hier weg, nicht? Ihr könnt auch später noch beten, kommt sowieso nicht mehr drauf an. Und wenig später stürzen die in die Tiefe und ertrinken natürlich, denn Christen sind ja ein bisschen blöd, nicht? Jemand, der in ist heute, der nimmt sein Leben selbst in die Hand, verwirklicht sein Leben selbst. Die Christen sind langweilig, das ist das, was die Medien uns vermitteln. Wo werden auch in den, jetzt kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt dabei, also Glaube im Fernsehen einheitlich, wir kommen jetzt dabei meinem letzten Punkt der Darstellung, wo ich sage, Information. Gibt uns das Fernsehen denn wirklich Information? Manche entschuldigen den Fernsehkonsum, indem sie sagen, ja, wir müssen das doch sehen, um informiert zu sein. Ja, tatsächlich, wenn du in eine Form hineingegossen werden willst, genau das denken willst, was Mainstream ist, was alle anderen auch denken, dann bist du gut beim Fernsehen bedient. Wenn du allerdings wissen willst, wie es wirklich ist, dann schau besser nicht Fernsehen. Denn das kann nur unsere Gedanken in vollkommen falsche Richtung lenken. Sicherlich könnte man mir vorwerfen, ich übertreibe es hierbei. Aber nehmt das Beispiel über den christlichen Glauben. Wenn ihr jetzt nicht Christen werdet, was würdet ihr aus dem Fernsehen herausziehen für christlichen Glauben? Ist das die Realität? Auch in den Dokumentationssendungen bitte sehr. Über Sexualität, in den Dokumentationssendungen und Magazinen, ist das die Realität? Was da dargestellt über Sexualität? Nein.
da müssen wir sagen, es ist eine verfälschte Realität. Wo wird im Fernsehen einmal dargestellt? Es gibt meinetwegen Bundesjugendtreffen der Freien Evangelischen Gemeinde oder Baptistengemeinden. 2000, 3000 Jugendliche kommen zusammen. Ist das irgendwo im Fernsehen? Nö. Höchstens in der Lokalzeitung, wie über Onkel Egons Kürbiszucht und Tante Emmas Rosenzucht berichtet, da findet man auch noch einen Artikel, über den man hinwegliest, weil es kaum jemanden interessiert. Aber so im Fernsehen, nein, kommt nicht vor. Aber vor 2 Jahren, oder 2,5 Jahren, war in Paderborn die Sitzung der Deutschen Bischofskonferenz. Dort hatten 15 bis 20 Homosexuelle die Abendmahlsfeier gestört, den Abendmahlskelch umgeschmissen, Hausfriedensbruch begangen dabei. Das war am Abend, in allen Dokumentationssendungen, in jeder Tagesschau war das zu sehen. Obwohl wir sagen müssen, eine ganz kleine Gruppe, eine Randgruppe in unserer Gesellschaft. Warum? Weil es eben der Ideologie, dem Zeitgeist der Fernsehmacher entspricht. Das ist eine Meldung, die sendet man. Die entspricht dem, was wir fördern wollen. Heutzutage scheint es ja fast in sein, homosexuell zu sein. Nicht? Also wenn ihr irgendwo in dem Showbusiness etwas erreichen wollt, dann müsst ihr zumindest bisexuell sein. Also weil Erfahrung mit Männern und mit Frauen, sonst seid ihr nicht in. Das ist heute scheinbar normal geworden. Man sympathisiert damit. Realität wird dabei natürlich vollkommen vernachlässigt. Wie sieht es mit dem Krieg aus? Da erinnern wir uns noch Kosovo-Krieg. Da haben wir den Eindruck, hier erst einmal vollkommen irreal, wie Krieg läuft. Nicht? Wir sehen nicht die zerfetzten Leiber, wo die Bomben aufgegangen sind, sondern wir sehen eben, wie dort die Raketen eben so wie ein Bildschirm und dann irgendwo ein Haus und dann bang reinfallen, wie die Menschen dort sterben, wie die Zerstörung da sieht kein Mensch. Ist das Realität? Nein, es ist geschönt, damit es für uns noch einen Unterhaltungswert hat und wir abstumpfen, wenn wir in der Realität mit Gewalt zu tun haben. Darüber hinaus ist es so, dass natürlich auch das, was uns als das Allerwichtigste dargestellt wird. Heute Morgen, als ich auf der Fahrt war und kurz vor Limburg war, habe ich gedacht, naja, es ist gerade die Zeit hier und dann höre ich mir das nochmal an, was für Nachrichten sind. Da war wieder irgendetwas Neues über die Spendenaffäre von Helmut Kohl. Das war ja so ein Dauerbrenner, nicht? Fast ein halbes Jahr lang. Jeden Tag konnte man hören, der hat noch das gespendet und der hat die Spenden da bekommen und der hat sie vielleicht doch nicht bekommen und immer. Und was hat das euer Leben beeinflusst? Sind dadurch die Spendenaffären aufgeklärt worden? Haben weniger Leute bestochen? Ist eure Ehe glücklicher? Seid ihr besser am Arbeitsplatz zurechtbekommen? Und jetzt zählt mal all die Stunden zusammen, die ihr diese Meldung angehört habt, wo ihr euch innerlich damit beschäftigt habt. Ist das wirklich das Wichtigste, was wir in unserem Leben brauchen? Abgesehen davon, dass ja viele der Meldungen sich als falsch herausgestellt haben. Beim Kosovo-Krieg, wo der Krieg falsch dargestellt wird, wo wir ja hineingenommen wurden in eine Parteinahme, da ganz klar, man braucht im Fernsehen den Bösen und die Guten. Ganz klare Rollen verteilt, der Milosevic, der vorher noch Verhandlungspartner der westlichen Mächte gewesen war und ein Guter war, plötzlich ist abgerutscht, war ein Böser, alles war klar und jetzt müssen wir ihn fertig machen. Es war gar niemand, kaum jemand, der das in Frage gestellt hat. Ich will nicht sagen, dass Milosevic lieb und nett sei, aber es wurde vollkommen einseitig berichtet. Keiner hat sich bemüht, objektiv Berichterstattung zu geben dabei. Und wir haben den Eindruck, das ist der Krieg. Wir haben nicht daran gedacht, dass es zur selben Zeit etwa 40 Kriege weltweit gab, weil man den Fernsehzuschauer ja für etwas Blöde hält. Und dann sagt man, der kann ja nur einen Krieg verkraften. Wenn wir dem jetzt mehrere zeigen, der weiß ja nicht mehr, was dann was ist. Der unterscheidet das nicht mehr. Also brauchen wir wie bei der Lindenstraße eine Fortsetzungsgeschichte. Heute das und morgen seht ihr noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Das ist ja nicht wirklich so. Wir sehen auch nur die Bilder, die der Kameramann gerade aufgenommen hat. Was nebenher passiert, wissen wir nicht. Wir sehen nur die Interpretation, die er dazu gibt. Ein Beispiel, was mir immer in Erinnerung geblieben ist. Vor einigen Jahren habe ich eine junge Frau getroffen, die in Südafrika aufgewachsen war. In der Nähe von Johannesburg. Und eines Tages war sie dort unterwegs. Sie war eben gläubig, hatte auch Kontakt zu einem Schwarzen dort. Und dann war sie in so einem Township, einem Vorort von Johannesburg. Und da war ein deutsches Fernsehteam, hatte eben über das Leben aufgenommen, also so wie leben die Leute in den Townships. Und damals war es ja innen vollkommen klar auch, die südafrikanische Regierung sind die Bösen und die Schwarzen sind die Guten. War ja auch ganz klar. Im Fernsehen immer lief es so. Es gab keinen Bericht andersherum. Das kam ja erst später, als man gemerkt hat, dass die Frau von dem Mandela genauso Leute umgebracht hat und grausam hingerichtet hat, warum er sich dann hinterher von ihr getrennt hat. Das hat aber niemand erwähnt, weil das war nicht politisch legitim. Man musste ja ganz klar sagen, die einen die Bösen, die anderen die Guten. Nun, da hat sie gesehen, natürlich im Film sollte das genauso rauskommen. Die armen Schwarzen, die bösen Reichen. Weißen. Nun hat man das Ganze dann gefilmt und da wollte man noch eine drastische Szene haben. Dann hatten die Fernsehleute Geld in eine Mülltonne reingeworfen. Die Kinder haben sich darauf gestürzt und haben das Geld dort rausgeholt. Das wurde in Deutschland gezeigt, wie Kinder in Südafrika müssen aus der Mülltonne essen. Und die Zuschauer haben das gesehen. Und ja, wir haben das doch gesehen mit eigenen Augen. Wir haben doch gesehen, wie die in die Mülltonne reingekrochen sind. Natürlich haben die da gegessen. Aber wir waren nicht dabei, als das gefilmt worden ist. Wir haben den Eindruck, es ist so. aber das ist einfach bloß filmisch gemacht, weil es ja so intensiv wird. Wir hören es, wir sehen es, meinen wir, es sei die Realität, aber sie ist es gar nicht. Fernsehrealität ist künstliche Realität und wir merken es häufig nicht, selbst in den Dokumentationssendungen. Einseitig gefärbt, einseitig dargestellt, einseitig ausgewählt. Wir werden in eine Form hineingepresst, die unserem Zeitgeschmack entspricht, den wir heute haben. Ausgewählt von einigen wenigen Intendanten, Redakteuren und Journalisten. Aber das ist nicht die Realität. Dass irgendein Journalist, der in Ruanda mit einem Führer spricht, und das sagt der uns, und wir haben den Eindruck, so ist es da. Aber erstmal hat der eine bestimmte Person ausgewählt, der Journalist, der hat einige Sachen aus dem Interview herausgeschnitten, die er für opportun hält, und er hat mit allen anderen Leuten nicht gesprochen, die da sind. Das ist ja nur die Meinung dieses einen Führers, mit dem er gesprochen hat. Und wenn ihr seht, häufig sind die Berichte schon von demselben. Der berichtet für ARD, für ZDF, für WDR, für was weiß ich, und überall tauchen dieselben Sachen auf, mit denselben Formulierungen. Wir müssen sehen, Information ist tatsächlich Information, nicht objektiv. Selbst Wissenschaftssendungen zeigen uns nicht, wie es eigentlich ist, sondern versuchen, da muss gnadenlos gekürzt werden, versucht einmal die Atomteilung zu erklären in 5 Minuten. Aber in einer Wissenschaftssendung muss das in 5 Minuten erklärt werden, weil kein Fernsehzuschauer sich heute länger als 5 Minuten konzentriert auf irgendeine komplizierte Sache. Deshalb, Kriege müssen einfach sein, böse und gut. Dazwischen gibt es nichts. Keiner hört ja länger mehr zu. Und auch Jugendliche nicht. Da merken wir ebenfalls eine Auswirkung. Das ist mein Ende. Allerdings, ganz zum Ende, ist die letzte Frage dabei, selbst wenn das alles uns nicht innerlich verunreinigen würde, unsere Gedanken verstümmeln würde, unsere guten Vorsätze, die wir durch Gott gewonnen haben, kaputt macht, selbst wenn das nicht der Fall wäre. Allein die Statistik, die uns zeigt, dass ein durchschnittlicher Deutscher jede Woche 21 Stunden fernseht, sollte uns dazu bringen, dass wir uns fragen, ist das nicht Zeit, die wir besser, sinnvoller und gottgewollter an anderen Stellen einsetzen sollten? 21 Stunden. Wenn ihr eure Schlafenszeit abzieht, die wir ja nichts anderes tun können, dann ist das mehr als einen ganzen Tag, den man nichts anderes tut als Fernsehen. Was bringt das für unser Leben tatsächlich? Wie sehr stiehlt uns das die Zeit? Wie viele Menschen arbeiten nicht in der Gemeinde mit, kümmern sich nicht um ihren Ehepartner, nicht um ihre Nachbarn, evangelisieren nicht, lesen bestimmte Bücher, die sie lesen sollten, nicht, machen keine stille Zeit, warum nicht? Weil ihnen ein ganzer Tag fehlt. Ein ganzer Tag. Ist ja eigentlich sogar noch ein bisschen mehr mit 21 Stunden Wachzeit, nicht? Weil wir ja nicht nur 3 Stunden schlafen, also, aber nehmen wir mal einen Tag. Das würde heißen, 1/7 eures Lebens, 10 Jahre eures Lebens, nichts anderes als Fernsehen. Ist das nicht ein bisschen viel? Wie viel bringt es uns tatsächlich? Wie sehr verschwenden wir die einmalig von Gott gegebene Lebenszeit? Nun, wenn ich hier etwas locker sein wollte, dann würde ich sagen, nun, das reicht locker einmal für 3 Jahre Bibelschule und 7 Jahre in der Mission. Könnt ihr machen und könnt euren ganz normalen Berufsalltag genauso noch durchführen, nur verzichtet ihr darauf, in eurem Leben fernzuschauen. Wer sagt, so schlimm ist es bei mir ja nicht, ich sehe ja nur 1/3 davon, statt 3 Stunden am Tag vielleicht nur 1 Stunde Fernsehen. Nun teilen wir das Ganze durch 3, dann sind wir immerhin noch bei knapp 3,5 Jahren, also für eine Bibelschulausbildung gerade mal so nebenbei, ohne irgendwelchen Zeiteinsatz, genügt es immer noch. Wir merken, es ist unheimlich viel Zeit. Und Sünde ist ja nicht nur das, was wir falsch denken und falsch tun, sondern Sünde ist auch das, was wir nicht tun und tun sollten. Und da merken wir, viele dieser Sünden und falschen Verhaltensweisen hängen mit einem nicht gerechtfertigten Fernsehkonsum zusammen. Und nun kommen wir zu dem Teil, wie gehen wir damit um? Ich möchte da vielleicht vorlesen, das, was ich gefunden hatte bei Fred Colvin, ein Evangelist, der in Österreich arbeitet, der sagt dann, Bruder und Schwester, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Fernsehgerät tun sollst, so nimm es in deine beiden Hände, steige hinauf in den ersten Stock deines Hauses, öffne das Fenster und übergib das Gerät den Händen Gottes. Ja. Und wenn Gott es dir zurückgibt, dann schau weiter Fernsehen und wenn er es behält, dann verzichte drauf. Nun, ich möchte sagen, für viele von uns und für viele in christlichen Gemeinden ist das der beste Weg. Und zwar, weil wir nämlich, ohne dass wir es gemerkt haben, mit der Zeit fernsehsüchtig geworden sind. Und das braucht nur ein ehrliches Eingeständnis. Natürlich, unser Denken sagt sofort, nein, das betrifft mich ja nicht, ich habe damit gar nichts zu tun. Gut, dann macht mal eine Statistik über längere Zeit und schreibt auch auch die Werbung mit auf und auch die Tagesschau und auch die Sportschau, die ihr zwischendurch noch schaut, wie viele Stunden zusammenkommen. Ehrlich einmal dabei. Beim Süchtigen ist es ja häufig so, wenn ihr den Alkoholiker an der Ecke fragt, ja, du bist ja alkoholabhängig, dann sagt er, nö, also jederzeit kann ich aufhören, wenn ich will. Ich habe gar keine Probleme mit dem Alkohol. Das ist immer so bei Leuten, wenn wir merken, es schadet uns, wir wollen es rechtfertigen. Wir wollen es uns nicht eingestehen. Aber viele Christen in Deutschland haben Schwierigkeiten damit. Viele Nichtchristen natürlich auch. Aber wir haben ja andere Maßstäbe, mit denen wir da rangehen. Und dann ist das Beste zu sagen, Fernsehabstinenz. Ich habe in einer Gemeinde in Lage vor kurzer Zeit ein Seminar darüber gemacht. Wir hatten den ganzen Tag darüber Zeit. Und nachher haben die Leute gesagt, wir wollen eine Konsequenz ziehen. Die haben gesagt, wir machen jetzt eine Aktion Fernsehfasten in der Gemeinde. Und sie haben sich verpflichtet für, ich weiß nicht, einige Wochen eben in der ganzen Gemeinde auf Fernsehen zu verzichten. Und das hat gut getan der Gemeinde. Sie haben sich stattdessen aber mehr getroffen zum Gebet, mal mehr Zeit zu Hause gehabt für die Familie. Und das hat ihnen einen ganz neuen Umgang mit dem Fernsehen ermöglicht. Nun, das muss nicht so sein, es hilft aber vielen. Ich möchte euch ein Beispiel eines meiner Freunde erzählen aus Basel. Der hatte, macht es immer noch, der schreibt Sendungen so als Drehbuchautor für das schweizerische Fernsehen. Und er hatte sich gesagt, ich muss ja das Fernsehen sehen, um zu wissen, was auf dem Laufenden ist. Was dazu führte, dass seine Ehe darunter litt, dass er immer weniger Zeit hatte, schließlich, wenn eine Frau sich beschwerte und es einen Ehekrach gab. Und dann hat er gesagt, also es geht nicht anders, ich muss den Fernseher wegmachen, ich schaffe das nicht, damit in Ordnung zu kommen. Dann hat er ihn in den Keller gepackt, also nicht aus dem Fenster geschmissen, in den Keller gepackt, schön zugepackt, damit er nicht mehr drankommt. Und er sagt danach, das war bestens. Plötzlich, in der Ehe ging es besser, mit den Studienkollegen, ich hatte ja noch mit ihm zusammen studiert, ging es besser, auch seine Beziehung zu Gott wurde besser und seine Drehbücher waren genauso gut nachher wie vorher. Er hatte es nicht gebraucht, es war nur eine Entschuldigung von ihm. Und er sagte von sich selbst, er war richtig fernsehsüchtig, er konnte nicht damit umgehen, deshalb besser weg damit und dann einmal Fernsehabstinenz zu haben. Nun, wenn wir solch eine Fernsehabstinenz gehabt haben, ich möchte nicht sagen heute, Fernsehen ist Sünde, sondern ich möchte sagen, Fernsehen ist oft Sünde. Durch den Inhalt, der uns verseucht, durch die Zeit, die wir verschwenden, durch die Informationen, die wir bekommen, die uns fern von Gott bringt. Aber es ist nicht Pauschalsünde. Wenn wir also das Fernsehen benutzen können für positive Zwecke, dann ist es gut. Dann ist es so wie viele andere Sachen, die Gott in unsere Verfügung gestellt hat. Das Auto können wir benutzen, um die Umwelt kaputt zu machen, um sinnlos durch die Gegend zu fahren, um Leute zu überfahren oder sonst irgendetwas. Aber wir können es auch benutzen, zum Gottesdienst zu fahren. Wenn wir das Auto falsch benutzen, ist es schlecht. Wenn wir das Auto gut benutzen, dann ist es gut. Und wenn wir damit gar nicht umgehen können, dann ist es besser, wir verzichten darauf. Das wäre die zweitbeste Lösung. Beste Lösung, wir lernen richtig mit einem Sache umzugehen. Zweitbeste Lösung, wenn wir merken, das ist ein Problem, dann lasst es ganz sein. Drittbeste Lösung, ihr bleibt so, wie ihr jetzt seid. Und das ist das Ende eben, nicht davon. Wenn ihr jetzt meint, ihr seid stark genug dafür, mit dem Fernsehen umzugehen und den Verführungen zu widerstehen und das dem Platz zu geben, der möglich ist dafür, dann will ich euch ein paar Tipps mitgeben. Erst einmal möchte ich euch empfehlen, dass ihr Fernsehen immer nur an einem unbequemen Ort tut. Das hat nämlich einfach den Effekt, dass ihr nicht sinnlos fernseht, wo ihr es vielleicht gar nicht wollt. Ihr liegt bequem in eurem Bett, ihr sitzt auf eurem Sofa, es ist so schön warm, ihr habt zu trinken und zu essen dabei, schöne Musik bedudelt euch und ihr sitzt davor und ah, ist doch so schön und es ist so gemütlich und ihr schaut euch noch was an und noch was an. Und viele Sachen, die total unsinnig sind, totaler Quatsch, einfach weil es so gemütlich ist. Im Radikal möchte ich euch sagen, stellt den Fernseher lieber auf euren Balkon, auf die Terrasse. Draußen. Und setzt euch einen Hocker dahin, davor, dann könnt ihr euch auch nicht anlehnen, wenn ihr müde werdet, fallt ihr runter und dann geht ihr besser ins Bett. Aber dann schaut ihr euch mit Sicherheit nur die Filme an, die ihr wirklich unbedingt sehen wollt. Nicht mehr irgendwas nebenher noch. Ihr könnt es auch im Keller tun, natürlich irgendwie. Ist ja dann, ja, ich habe den Keller super ausgebaut und so, nicht? Man dann auch wieder nicht. Also, lieber ein Ort, der möglichst einfach und unbequem ist. Eine Hilfe. Dann, darüber hinaus, seht nur mit jemandem zusammen Fernsehen. Und möglichst, also ich tue das zum Beispiel, wir tun das, ich sehe immer nur mit meiner Frau zusammen Fernsehen. Warum? Nur nicht, um einen anderen damit zu verführen, sondern wenn ihr euch was Schlechtes anschaut und ihr seht, da ist ein anderes mit dabei, dann habt ihr schon etwas mehr Hemmungen, das mit dem anzuschauen. Weil ihr denkt, jetzt muss ich das ja rechtfertigen, diesen blöden Film, den gefällt dem ja bestimmt nicht. Und dann seid ihr eher dabei, einen blöden Film auch abzustellen. Es sei denn, euer Ehepartner ist genauso, fährt darauf ab, nicht? Also dann nehmt euch jemand anders dazu, der ein bisschen kritischer ist und schaut das mit dem an. Ihr habt auch danach die Möglichkeit, deshalb ist es auch gut, das mache ich immer mit meiner Frau, wenn wir Fernsehen, dass wir nachher darüber sprechen. Also, dass wir darüber sprechen, was war da drin, was war gut, was war schlecht. Also nicht nur Emotionen oder so austauschen, sondern auch ein bisschen darüber austauschen. Und manchmal kommen wir dann zum Schluss und sagen, eigentlich, das war blöd, so etwas schauen wir nicht nochmal an. Und dann machen wir auch das als Folge nicht mehr. Also solch eine Art von Film dann eben, dieser Weise. Häufig hilft der Partner auch mit dabei, während des Anschauens schon die Entscheidung zu treffen, diesen Film stellen wir ab. Ich meine, es ist ja manchmal so, ihr verschwendet Zeit darüber, ihr verseht, der Film fängt an und eigentlich ein bisschen blöd und überhaupt, warum sieht man das? Dann denkt ihr euch, also ich habe früher immer so gedacht, ja, vielleicht wird es ja noch besser, nicht? Und dann schaue ich noch ein bisschen weiter an, ich muss das Ergebnis doch irgendwie noch sehen, wie kommt das denn jetzt heraus? Dann schaust du dir an und hast meinetwegen 2 Stunden verschwendet, denn unter 2 Stunden gibt es ja heute kaum noch einen Film mit der Werbung da drin, nicht? Also habt ihr 2 Stunden eures Lebens einmalig verschwendet, wegen blöden Sachen. Ihr wisst schon vielleicht am nächsten Tag nicht mehr, was in dem Film drin gewesen war. Und ihr habt die Zeit ein für alle Mal durchgestrichen. Besser jemand anders ist da, da habe ich von meiner Frau gelernt. Die hat mir gesagt, lass uns den Film überhaupt abstellen. Da habe ich gesagt, ah nein, lass uns doch noch ein bisschen schauen. Und in der Zwischenzeit, da habe ich von ihr gelernt. Und dann sage ich auch, also nee, lass uns den Film abstellen, wir machen Schluss damit. Und lieber nutzen wir den Abend noch dazu, um uns zu küssen oder um ein Buch zu lesen oder sonst irgendwas zu machen. Ist doch viel besser, den Abend so zu nutzen, als irgendeinen blöden, miesen Film zu sehen, der nur schlechte Gedanken gibt, euch schlecht schlafen lässt, eure Zeit verschwendet und so weiter. Das wäre der nächste Tipp. Ein weiterer Tipp ist dabei, stellt bei euch eine Liste auf im Fernsehen. Was würdet ihr gerne anschauen und was nicht? Und gebt euch ein strenges Zeitlimit. Sagt einmal, in dieser Woche will ich nicht mehr Fernsehen schauen als 2 Stunden. Und sagt dann auch, danach ist Schluss. Und bitte sehr, zählt dann alle Werbungen mit dazu, nicht? Denn die schaut ihr auch mit an. Alle Sportschauen, alle Tagesschauen und was da sonst noch alles mit drin ist. Alles mitzuzählen, ehrlich sein. Und dann nach 2 Stunden sagen Schluss. Das zwingt euch auch dazu, eben auszuwählen und nicht nur am Abend davor zu sitzen, mal zu sehen, was kommt. Darüber hinaus würde ich euch empfehlen, es spart häufig sehr viel an Zeit, wenn ihr in eine Fernsehzeitung einmal hereinschaut und dann schaut euch nicht die ganzen Kolonnen an, das dauert ja viel zu viel Zeit, dann braucht ihr für ein paar Stunden das alles durchzuschauen, sondern schaut euch nur diese Überblicke an. Es gibt ja so einen kurzen Tagesüberblick, da ist eine Kolonne meinetwegen mit 5 Empfehlungen zu Naturfilmen, zu Dokumentationen, zu was weiß ich alles. Dann seht ihr die 5 Sendungen, könnt ihr in einer Minute sehen, entscheiden, muss ich davon einen sehen. Hier eine Stunde Dokumentation, die Hälfte meiner Woche ist weg. Und dann könnt ihr schon schneller durchblättern. Ihr habt ja sowieso nur eine Stunde, die ihr verteilen könnt. Und danach könnt ihr die Fernsehzeitung wieder weglegen. Aber das hilft euch hinterher, die Zeit besser zu planen. Und dann haltet euch auch daran. Ein weiterer Tipp ist es, dass ihr euch mit einem anderen, vielleicht einem Bruder, einer Schwester, die ihr gut kennt, zusammentut. Und sagt, also hier, ich bin dabei, mit dem Fernsehen richtig umzugehen. Und ich möchte bitte, bitte für mich. Und dann wird es so sein, wie es häufig, ich mache das mit Schülern ab und zu einmal, wenn sie sich merken, die haben da ein Problem, biete ich es ihnen an, dass ich mit für ihn bete, für sie bete und so. Und dann frage ich sie immer wieder, jeden Tag, alle 2 Tage, na, wie ist es jetzt dabei? Und das fördert, dass wir uns wirklich an unsere Vorsätze halten. Wenn wir nur uns selbst ein Versprechen machen, das kann man auch leicht wieder über Bord werfen. Wenn wir das mit jemand anders zusammen machen, ist es schon viel schwieriger. Und wir sind mehr animiert daran zu halten und wir wissen, es betet mit jemand für uns, dass wir tatsächlich damit in Ordnung kommen, das richtig tun. Nun, was hatte ich noch für einen Tipp? Jetzt muss ich mich erinnern, in meinem Manuskript, was da drin gestanden hat. Also ein weiterer Tipp, ein wichtiger Tipp ist ebenfalls noch, ich würde euch empfehlen, alle Filme, die ihr anschauen wollt, auf Video anzusehen. Nun, weshalb? Einfach, weil sonst wird euer Tagesablauf vom Fernsehen bestimmt. Jetzt ist die Sendung, jetzt müssen wir aufhören. Abendessen fällt aus oder wird verkürzt oder abwaschen, was noch gemacht werden muss oder der Besuch beim Nachbarn oder der Telefonanruf bei irgendeinem Bekannten. Besser, ihr nehmt die Sache auf und schaut sie dann an, wenn ihr die Zeit dafür eingeplant habt. Das hilft euch ebenfalls auch, wenn ihr nämlich dann gar keine Zeit findet, in der Woche den anzuschauen, dann war der Film wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, dann gab es viel wichtigere Sachen und dann könnt ihr ihn vergessen oder das nächste Mal wieder neu überspielen mit einem nächsten, den ihr ansehen wollt. Zweiter Vorteil der Videoaufnahme ist, ihr könnt den unterbrechen, wenn ihr müde seid oder denkt, was anderes ist dringend dran, unterbrecht ihr, schaut später weiter. Dritter Vorteil der Videoaufzeichnung ist, ihr müsst euch nicht den ganzen Müll der Werbung anschauen, sondern könnt machen, darüber hinweg und schon seht ihr weiter. Sonst ist ja immer eine halbe Stunde Werbung dabei. Ich habe den Bereich der Werbung jetzt ausgeklammert, weil viele ja der Illusion nachlaufen, durch Werbung nicht beeinflusst zu werden, was vollkommener Unsinn ist. Eindeutige statistische Ergebnisse zeigen, dass es nicht so ist, aber das lasse ich hier einmal. Also jedenfalls diese Vorteile habt ihr dabei, wenn ihr das per Video aufnehmt. Weiterer Vorteil, was hatte ich noch für eine Empfehlung gegeben? Was fällt mir denn jetzt noch ein? Also sonst vielleicht fällt mir gleich noch etwas ein. Jetzt kommen wir nämlich zu der nächsten Sache. Und zwar der Frage, wie ist das mit den anderen Medien im Vergleich dazu? Wir machen nur einen Vergleich. Wir erzählen die nicht in gleicher Länge gleich viel. Und wie gehen wir dann als Christen damit um, wenn es unsere Kinder betrifft? Nun, was andere Medien betrifft, müssen wir sagen, sowohl Pornografie als auch Gewaltdarstellung, als auch Okkultismus, als auch falsche Informationen finden wir natürlich in gleicher Weise in allen anderen Medien auch. Das kann genauso die Zeitung betreffen, wobei wir da mehr Auswahl haben häufig und ausführlichere Darstellungen, kann genauso das Radio betreffen, kann genauso den Computer betreffen. In mancher Hinsicht ist es sogar so, dass der Computer und das Internet noch radikaler davon betroffen sind. Es gab ja Statistiken davon, in Suchmaschinen, im Internet, was für Worte am meisten angefragt werden. und am meisten angefragt werden, neben Geldinformationen, also dem Mammon, Sexualität und Pornografie. Und da sind die Hemmschwellen ja noch wesentlich geringer. Das kannst du irgendwo zwischendurch machen, wenn du deinen Computer in deinem Büro stehen hast. Das brauchst du nicht, irgendwie zu einem Sexshop zu gehen, da einen Film auszuleihen oder spät abends zu warten, bis RTL da seine Filme in dieser Richtung zeigt. Das braucht man nicht. Man kann es irgendwo einschieben. Das ist natürlich noch eine viel größere Versuchung. Ein Mausklick bist du von der Sünde entfernt und natürlich auch deine Kinder und Jugendlichen. Eine sehr große Versuchung dabei. Also hier merken wir Internet in manchen Richtungen noch radikaler. Die Gewaltdarstellung im Internet noch viel radikaler als im Fernsehen. Weil das Internet kontrolliert keiner. Kann auch keiner kontrollieren. Da kann einer seine Homepage in Amerika einspeisen und dann kann die deutsche Regierung machen, was sie will. Sie kann nicht verbieten, dass das hier auch angeklickt wird. Also das, was wir im Fernsehen haben, ist noch radikaler im Internet zu finden. Darüber hinaus ist Computer und Internet, häufig auch die Computerspiele, noch stärker verseucht von Gewalt und Okkultismus. Ich habe das durchgeblättert, ich habe auch eine Zeitschrift mitgebracht, eine Computerzeitung. Einmal um durchzublättern, da werden neue Spiele besprochen. Und die Überzahl aller Spiele, die dort besprochen werden, haben mit Zauberern, mit Magiern, mit magischen Schwertern, mit Dämonen und sonst irgendetwas zu tun, gegen die man kämpft. Da merken wir Okkultismus. Esoterik ist sehr stark in Computerspielen engagiert. Gewalt sowieso. In den meisten Computerspielen geht es darum, einen anderen umzunieten, irgendwo durchzukommen, gegen Drachen zu kämpfen, die Bösen umzubringen durch Gewehre, durch Laserstrahlen oder sonst irgendwie etwas. Die meisten der Spiele in dieser Hinsicht. Und ich habe ja erwähnt, die Computerspiele sind insofern noch gefährlicher als das Fernsehen, weil sie eben nicht noch mehr eine Realität vor Augen malen, die gar nicht da sind. Weil ich selbst aktiv werden muss. Man spricht ja heute im Computerbereich von der sogenannten Virtual Reality, das heißt der virtuellen, der erfundenen Realität in den Computerwelten. Und das bedeutet, ich kann mir dort eine Welt schaffen, die gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat in meiner Welt, aber ich lebe nur noch darin. Und Jugendliche, die stundenlang davor sitzen, natürlich identifizieren sie sich mit ihrer Traumrolle, die sie dort spielen. Mit dem, dass sie die Welt verändern können, die Welt erobern können, gegen Dämonen kämpfen können, was ja in Wirklichkeit gar nicht der Realität entspricht. Und da sie selbst aktiv werden, wirkt es noch suggestiver, noch stärker. Wenn ich mir etwas anschaue, wirkt es schon stark. Wenn ich selbst aktiv werde, mit meinem Joystick, meiner Maus oder meiner Playstation oder so etwas, wie diese Dinger ja heißen, dann werde ich noch aktiver dabei. Und heute sind hier Grafiken, ja, früher waren das nur so Strichmännchen, heute sind die ja immer besser, sodass es immer realitätsnäher wird. Und wir erwarten können, in einigen Jahren wird das wie ein Spielfilm sein im Fernsehen. Und wir können dabei eingreifen. Manche reden dann von safer Sex, eben nur noch Cyber-Sex. Das bedeutet also nur noch Sexualität und Freundschaft nur noch im Computer. Immer mehr Jugendliche suchen ihre Freunde nicht in der Realität, sondern in sogenannten Chatrooms im Internet. Das heißt, du machst dir irgendeine Identität, schaffst du dir. Ich sage zum Beispiel, ich bin eine junge, hübsche Frau und nenne ich mich meinetwegen Cassie. Und dann fahre ich durchs Internet als Cassie und freunde mich mit irgendeinem jungen Mann an oder was weiß ich. Und der sagt meinetwegen, er ist Arnold Schwarzenegger oder so etwas. Und wir unterhalten uns miteinander. Alles weltfremd, alles Realität, alles Einbildung. Aber umso stärker ich mich davon prägen lasse, umso stärker wird auch mein Leben hier, mein Alltag davon geprägt. Immer mehr Jugendliche fliehen aus der Realität, da ist ja langweilig. Stress mit Vater und Mutter, vielleicht auch in der Schule Stress, da sind ja Leute, die kann ich mir nicht aussuchen. Im Internet kann ich einfach anklicken bei den Chats, ignore, das heißt ignorieren, und wenn derjenige mir dann eine Nachricht schicken will, dann kommt die gar nicht mehr durch. Also Leute, die mir nicht genehm sind, schalte ich einfach aus. Im täglichen Leben geht das nicht. Da gibt es wieder Streit mit den Eltern, kann ich nicht einfach drücken, ignore, Vater ist weg, Mutter ist weg, geht nicht. Aber im Internet kann ich mir solch eine Traumwelt schaffen, wo ich genauso bin, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht sonst ein Pickelgesicht mit dickem Bauch, da bin ich schön und schlank und hübsch und jung. Tja, und dann merken wir fliehen aus der Welt. Psychologen warnen davor, wenn eben die Technik weiter fortschreitet, dass das ein wahnsinniges Suchtpotenzial wird, weil wahrscheinlich viele Menschen sich ganz aus der Realität verabschieden werden und nur noch in eine künstliche Welt hineinfliehen werden, die ja viel schöner ist. Ich kann sie ganz nach meinen Bedürfnissen gestalten. Ich habe eine Beziehung, die ist nicht mehr so kompliziert, als meine Freundin mal unangenehm, versteht mich nicht. Hier programmiere ich sie selbst, wie ich sie haben will. kann die besten, es gibt ja zwischenzeitlich auch so Anzüge, die du anziehen kannst, dann mit deinen Fingerbewegungen, dann bewegt sich die Person auch dann im Fernsehgerät und du kannst richtig da durchlaufen und so und dann bewegt sich das dort auch. Die ersten Angebote, die gemacht worden sind bei diesen interaktiven Spielen, sind natürlich sexueller Art, dass du eben dann fasst du irgendjemanden an und du spürst selbst, weil dann deine Sensoren sind, dann drückt dich das auch, dann hast du den Eindruck, du fasst wirklich jemanden an. Es ist also wirklich eine ganz künstliche Welt, die weiterentwickelt werden wird und wo wir in 10, 20 Jahren dahin kommen werden, du wirst dann irgendwie vom Vergnügungscenter gehen können, da legst du dich dann in so ein Ding rein oder ziehst einen Anzug an und du bist in einer total anderen Welt. Du hast die Bildschirme direkt vor den Augen, sodass du auch nicht mehr den Bildschirm erkennst. Du meinst, du siehst es wirklich, es ist so. Und man hat schon darüber spekuliert, dass wenn so etwas ist, dass manche Menschen wahrscheinlich irgendwann mal tot in ihren Sessel gefunden werden, weil sie Essen und Trinken vergessen haben, weil sie nur in ihrer virtuellen Welt sind. Da können sie dann essen und trinken, aber da wirst du natürlich nicht durchsatt, wenn du das nur im Computer tust. Aber da ist eine unheimliche Gefahr im Computer noch mehr als beim Fernsehgerät. Umgekehrt ist es natürlich so, dass ich jetzt auch kurz sagen möchte, wo sind denn die Stärken und Vorteile? Warum werfen wir das Fernsehgerät den Computer nicht in den Mülleimer? Nun, Fernsehgerät, ich benutze es gerade von dem, was ich am Anfang gesagt habe, einerseits dazu ganz gezielt und gewählt, beispielsweise meinen Schülern in der Bibelschule Informationen zu vermitteln. Ich finde das eine sehr große Hilfe, zum Beispiel, wo ich Religion unterrichte. Ich zeige den Schülern einmal einen Ausschnitt aus irgendeiner Religion. Selbst wenn es geschönt dargestellt ist, trotzdem gibt es einen Eindruck, wie die Leute dort leben, den du sonst nie haben könntest, es sei denn, du würdest hinfahren. Ich kann das mit Worten gar nie so ausdrücken. Darüber hinaus, wenn wir gezielt und gewählt Informationssendungen einsetzen, können wir tatsächlich erfahren, was so in unserer Welt passiert. Aber ganz gewählt. Ich würde sagen, wenn ihr einmal in der Woche eine Zeitung kauft, eine Tageszeitung, oder einmal in der Woche die Nachrichten seht, dann wisst ihr immer noch ganz genau, was läuft. Dafür ist es durchaus hilfreich. Darüber hinaus können wir Fernsehen, genauso wie das Radio und natürlich auch den Computer, selbst offensiv als Christen benutzen, um anderen Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus zu geben. Denkt an den Film, den Campus für Christus ja mitverbreitet hat, den Jesus-Film. Tausende von Menschen weltweit sind mit zum Glauben gekommen, nachdem sie diesen Film gesehen haben. In den USA gibt es einige christliche Fernsehanstalten. In Deutschland gibt es den Evangeliumsrundfunk, der viele Menschen erreicht. In vielen Ländern, besonders kommunistischer Art, Nordkorea und anderen, kann man gar nicht das Evangelium verbreiten, es sei denn durch Fernsehen und Radio. Vielen Menschen, die irgendwo abgelegen in der Einsamkeit wohnen, die haben dadurch bekommen mit, wie Christen irgendwo leben oder was draußen läuft. Darüber hinaus, wenn ihr das wollt, ich kann euch eine Liste geben der Anschriften aller großen Fernsehanstalten. Lasst uns doch aktiv das Fernsehprogramm mitgestalten. Wir können uns beschweren darüber und das ist richtig. Also bei uns beschweren, aber noch besser ist dahin zu schreiben. Eine Meldung, die dort ankommt, wird im Normalfall, ich glaube, als 1000 oder 5000 Meldungen von Zuschauern gerechnet, weil man damit rechnet, kaum einer schreibt. Wenn wirklich Christen bereit wären, jetzt en masse einmal Fernsehanstalten zu schreiben, dann hat es Auswirkungen. Vor 2 Jahren gab es das einmal, die CDU hat das damals gemacht, als vor der Bundestagswahl noch, als um zu zeigen, sie sind moralisch ausgerichtet, eine Aktion Rote Karte hieß das, glaube ich. Da haben sie rote Karten verteilt und die konntest du selbst eintragen, Sendung so und so, also hatten sie schon vorgedruckt, da konntest du dann noch eintragen, Sendung so und so, hat mir nicht gefallen, weil so und so, dazu viel Sexualität, Gewalt oder sonst was ist. Und aufgrund dessen hat es eine Veränderung gegeben. Es wurden einige Sendungen im Nachmittagsprogramm gestrichen, einige wurden am Abend verändert, einige Themen wurden gestrichen, weil die kommerziellen Sender, die wollen ja Geld verdienen. Und wenn sie merken, die Zuschauer sind unzufrieden, eine große Zahl von Zuschauern sind unzufrieden mit dem Programm, dann schwenken sie um. Vielleicht nicht generell, es wird sicherlich jetzt nicht der Evangeliumsrundfunk im Fernsehen, wird nicht ProSieben in den nächsten Wochen, nur weil ihr da hinschreibt. Aber es hat Auswirkungen. Wir können das Fernsehen und Radio durchaus benutzen, um andere Menschen zu erreichen, die wir nie benutzen würden. Die wir nie sonst erreichen würden. Ich habe es mit einigen Schülern, mache ich es regelmäßig so, dass wir beim Bürgerfunk, den es ja in Nordrhein-Westfalen gibt, Sendungen gestalten. Eine ganze Stunde können wir vollkommen frei gestalten mit christlichen Inhalten. Und wir haben schon einige Reaktionen darauf bekommen. Gute Reaktionen von Menschen, die nie etwas mit Christen zu tun gehabt haben, aber das nebenbei so im Radio gehört haben. Genauso, lasst euch doch irgendwo einmal einladen mit eurer Jugendgruppe. Es gibt doch so, hier irgendwelche Gruppen werden dann eingeladen, bestimmen das Musikprogramm, werden interviewt. Lasst euch doch mal einladen dahin. Schadet doch nichts und ihr braucht nicht mal was dafür zu bezahlen. Alles umsonst dabei, so etwas zu tun. Und wir können uns ein großes Publikum wenden. Wir dürfen natürlich nicht der Illusion verfallen, dass wenn wir dort irgendwo sind, dass uns dann Beifall geklatscht wird. Dass die Leute alle zufrieden sind. Endlich kommt ein Christ! Wie schön! Endlich sagt einer, was hier wirklich Sache ist. Ihr müsst damit rechnen, die Moderatoren und Redakteure, die werden versuchen, euch ein bisschen fertig zu machen. Aber als Christen werden wir uns sowieso überall verteidigen müssen, egal wo wir sind. Aber ihr habt die Möglichkeit, etwas weiter zu sagen. Also da lasst es uns durchaus positiv nutzen. Computer, beispielsweise Internet, viele aktuelle Informationen, Statistiken, wie ich sie hier gebraucht habe, habe ich aus dem Internet beim Statistischen Bundesamt zum Beispiel angefordert. Ehe die in Buchform erscheint, vergehen Jahre. Wenn ich beispielsweise einen Missionar, wir haben einen Missionar, als Beispiel habe ich das genannt, der jetzt in Nepal arbeitet, wenn ich dem einen Brief schreibe, das dauert Wochen, wenn er überhaupt ankommt. Jetzt hat er mir ein E-Mail geschickt, vor 2 Wochen war das, denke ich, oder vor 3 Wochen. Sie waren gerade krank, hatten Durchfallerkrankungen. Ich konnte noch am selben Tag dafür beten, wusste mit, war mit dabei. Und ist natürlich viel, viel billiger. Wenn ihr einen Brief schickt nach Nepal, weiß nicht, wie viel kostet das, 2 Mark, 3 Mark, da im Internet, ich habe das in meine Nachricht geschickt mit 10 anderen Briefen, war vielleicht 2 Minuten im Internet, 1 Minute kostet mich, weiß nicht, 6 Pfennig oder so weiter, 12 Pfennig für 10 Briefe, 1 Brief, 1 Pfennig. Ja, also da schneidet die Bundespost schlechter ab, nicht? Und wesentlich schneller. Deshalb nutzt ruhig solche modernen Möglichkeiten, aber nur, wenn wir die Gefahren deutlich vor Augen haben. Letzter Punkt, ehe wir zu einer Diskussion kommen, oder vielleicht ihr noch Beiträge nennen könnt, weil ihr müsst bald gehen hier, nicht? Oh, seid ihr im Sport? Also, vielleicht ganz kurz dabei. Wenn ihr mit Jugendlichen dabei zu tun habt, dann würde ich euch einen stufenweisen Umgang damit empfehlen. Das heißt, erste Stufe, wenn die Kinder klein sind, so machen wir es beispielsweise auch erstmal, Fernseher nicht im Kinderzimmer, sondern irgendwo an einem anderen Ort, wo ihr es öffentlich überwachen könnt. Das würde ich auch immer so lassen, nie ein Fernsehen im Privatzimmer von den Kindern. Weil auch wenn sie größer werden, ihr könnt nie kontrollieren, was die tun. Sie sollen immer darauf gefasst sein, dass jemand vorbeikommt und dann auch rechtfertigen können, was sie dort sehen für euch. Wenn sie klein sind, dann bestimmt ihr das Fernsehprogramm und zwar ausschließlich. Wir machen es so, bitte. Das hängt jetzt natürlich sehr nach der Entwicklung der Kinder ab. Also bei unseren ist jetzt beispielsweise so, unsere älteste Tochter ist jetzt 7. Also ich sehe, bis 7 Jahre geht das noch sehr gut. Kein Problem. Also Probleme schon, Diskussionen gibt es da manchmal auch, aber wir können das noch vollkommen selbst gestalten, also selbstbestimmt dabei. Also ich würde sagen, 7 bis 8 Jahre sollte das noch total drin sein. Da bestimmen wir total das Programm, das heißt, bevor wir einen Film zeigen, schauen wir ihn selbst an. Zum Beispiel Walt Disney, Pocahontas ist dann bei uns erstmal rausgefallen wegen diesen Sachen da mit diesem esoterischen Zeugs da drin. Also wir schauen uns das vorher an und wir sagen unseren Kindern am Tag nie mehr als 1/2 Stunde Fernsehen und in der Woche nie mehr als, ich glaube, 1 Stunde haben wir gesagt. Also das heißt, auch einen Film teilen wir durch. Videofilm durchgeteilt. Es gibt natürlich immer danach, wie ihr realistisch einschätzen könnt, eine Schreierei. Nicht? Also immer der Film ist dann, nein, wir wollen noch weitersehen und jetzt nicht Schluss machen und so. Nicht? Und aber als Eltern sagen wir Schluss, vorbei und nach einer Zeit geht es auch. Und die Kinder sollen ruhig lernen, schon an dieser Stelle, dass man auch einen Film unterbrechen kann. Wenn die das nie als Kinder lernen, werden sie es als Erwachsenen auch nie lernen. Denn jetzt in der ersten Phase, wo wir bestimmen, sollen wir ja den Kindern durch Vorbild zeigen, also natürlich auch unseren eigenen Vorbildkonsum, dass wir nicht ständig vorm Fernseher hängen, das ist selbstverständlich hoffentlich dabei, aber durch Vorbild, auch wie wir es ihnen vorgeben, sollen sie lernen, wie sie sich hinterher selbst verhalten. Und deshalb, sie sollen lernen, nur bestimmte Zeiten zu sehen, wenig Zeiten, die Filme genau auszuwählen und auch nicht eben immer alles bis zum Ende sehen zu müssen. Den Inhalt bestimmen wir ja mit. Da können Sie, wissen Sie ja noch nicht, was es für andere Sachen gibt. Das kommt dann später. Erste Phase also, wir bestimmen alles. Wir legitimieren die Zeit. Wir suchen aus, welche Filme. Und wir entscheiden, wir sehen die auch vorher an. Und das ist dann, natürlich kann man ja sagen, das kostet viel Zeit. Kostet es auch. Aber da ist die Frage, wie sehr ist es euch was wert, was eure Kinder sehen? Tja, entweder die Zeiteinsatz oder ihr lasst sie irgendeinen Mist schauen, von dem sie hinterher beeinflusst werden. Eine andere Empfehlung gibt es nicht. Ich kann euch höchstens einen kleinen Tipp geben. Es gibt eine katholische Filminformation, die auch im Internet ihre Seite hat. Und die bietet allerdings meistens nicht für Kinderfilme, sondern für die etwas älteren so Rezensionen, kurze Beschreibungen des Inhalts eines Films an, von den meisten Filmen. Und weil sie katholisch sind, sind sie meistens etwas kritisch schon. Also achten ein bisschen auf Moral und so. Ein bisschen, auch nicht so weit, wie ich es tun würde, aber ein bisschen. Das ist schon eine erste Hilfe. Ich kann euch da die Adresse geben im Internet oder auch die ihr aufschreiben. Also geben auch eine Zeitschrift heraus, wo sie immer Filmbesprechungen haben. Das ist eine erste Hilfe. Zweitens dabei, und das kommt durch das ganze Kinderalter hindurch, ihr müsst ein attraktives Alternativprogramm bieten. Wenn ihr nur sagt, heute gibt es keinen Film und ihr seid allein in eurem Zimmer, ja, dann sind wir langweilig und was sollen wir denn tun und überhaupt. Und ihr müsst natürlich euch irgendwas einfallen lassen, nicht? Wenn ihr den Kindern nichts anbietet, dann ist es kein Wunder, dass sie immer nach dem Fernsehen fragen. Ich meine, ihr seht das ja manchmal in den Ferien. Ich weiß nicht, wie oft haben eure Kinder hier schon in der Bibelschule Brak jetzt nach dem Fernseher gefragt. Ich vermute, die meisten werden nicht danach gefragt haben. Warum? Nicht, weil das Fernsehen plötzlich langweilig geworden ist, sondern weil so viele andere spannende Sachen sind, die man tun könnte. Und sowas bei uns zum Beispiel. Wir waren auch im Urlaub, waren bei den Großeltern und da haben wir immer wieder so ein bisschen was gemacht und die Kinder haben gar nicht nach dem Fernseher gefragt, haben es gar nicht vermisst. Aber wir müssen eben, wenn wir Fernsehkonsum zu Hause haben, und sie sollen es ja lernen, damit umzugehen, wenn wir es machen, dann müssen wir strenge Richtlinien ausgeben. Sonst sind die Kinder immer davor und die schauen sich alles an. Als wir in Frankreich waren, eben sie haben nicht Fernsehen gesehen, ist bis auf eine Ausnahme richtig, da waren wir nämlich bei einer Tante von meiner Frau, die ist nicht gläubig, und dann waren wir beim Abendessen eingeladen, so richtig französisches Abendessen, und da war es auch so, die ganze Zeit lief das Fernsehgerät. Und unsere Kinder davor, Die ganze Zeit. Sie haben nichts gegessen, sie haben nichts mehr gesagt, die ganze Zeit vor dem Fernsehen. Sie haben kein Wort verstanden, es war ja alles Französisch. Aber die ganze Zeit das Fernsehen. Oh. Und da war irgendwie eine Dokumentation über was weiß ich, Umweltschutz oder sowas. Das war ja nicht mal spannend für die Kinder. Aber die ganze Zeit irgendwas bewegt sich, irgendwas tut sich da. Die Kinder sehen alles, was ihr ihnen anschaltet. Deshalb, ihr müsst auswählen. Die Kinder können das nicht in diesem Zeitpunkt. Also strenge Auswahl dabei. Zweite Phase ist gemeinsam zu besprechen, also die nächste Altersstufe, gemeinsam zu besprechen. Ihr gebt die Rahmenwerte vor. Ihr sagt, so und so viele Stunden, übermäßige Gewalt soll nicht da sein und so weiter. Und dann geht ihr durch, also was möchtest du gerne sehen? Zeitlimit ausgefüllt, mehr gibt es nicht. Und dann achtet ihr darauf, dann wird das Fernsehen angestellt, dann wird es wieder abgestellt. Wenn es in einem öffentlichen Raum ist, ist es ja auch relativ einfach, weil ihr geht immer mal wieder vorbei. Als Mutter, als Vater geht ihr vorbei und könnt sehen, also jetzt vorbei, wird ausgestellt dabei. Man kann es auch durchaus so machen, dass man eben dann meinetwegen irgendwie da ein Schloss dran macht an dieses Fernsehgerät oder an den Stecker oder so, dass das Kind das auch nicht alleine einstecken kann, wenn ihr nicht da seid. Übrigens beim Internet gibt es, zumindest ist das ein bisschen eine Hilfe, gibt es auch sogenannte Programme, die bestimmte Internetseiten von vornherein ausfiltern. Die sind zwar, bitte? Ja, ich weiß. Wenn ein Kind sich gut auskennt, dann kann es diese Programme auch umgehen. Das ist das Problem dabei. Ich hoffe darüber, dass es nochmal bessere gibt. Vielleicht kann hier... auch nicht zuverlässig. Ja. Also unsere Kinder, die sind noch nicht im Internet, aber also ich meine, probiert es trotzdem, es ist mindestens ein Minimum an Hilfe. Mehr gibt es im Augenblick für das Internet dabei wenig, außer denn ihr sprecht mit den Kindern. Deshalb würde ich sagen, bei kleinen Kindern, die würde ich nicht im Internet surfen lassen, sondern die würde ich nur, wenn am Computer, mit Spielen, die ihr aussucht. Es gibt gute Spiele und es gibt immer mehr auch christliche Spiele mit guten Inhalt, die ihr dabei machen könnt, was den Kindern Spaß macht. Also die damit hinein, und da können Kinder häufig ganz leicht Sachen lernen. Da kann man Sprache lernen, Geografie lernen. Da könnt ihr beispielsweise, wir hatte jetzt eine, da hast du die Welt der Bibel kennengelernt. Und dann spricht mal da der Mose und da Salomo und so, und kannst du das einklicken. Sehr schöne Sache für die Kinder. Also so etwas, aber dann nicht ins Internet hinein. Wenn sie älter werden, dann müsst ihr natürlich mit ihnen sprechen. Das ist jetzt auch die nächste Phase, nicht? Also ihr spricht mit ihnen und legt mit ihnen gemeinsame Richtlinien fest. Und die überprüft ihr auch. Das wäre die nächste Phase dabei. Und dann geht es natürlich langsam über. Ihr müsst dann auch immer eure Entscheidungen begründen. Also ihr müsst ihnen sagen, aus dem und dem Grund finde ich es nicht gut, diesen Film zu sehen. Und dann natürlich, euer Wort gilt immer noch als letztes. Aber generell richtet ihr euch ein, was die Kinder wollen. Nur bei Dingen, wo ihr wirklich denkt, das ist schädlich, also da nicht. Zeitlimit setzt ihr, Brutalität, Sexualität und so weiter, Limit auch. Dann werden sie älter und es wächst da hinein, dass sie immer mehr und ihr immer weniger Einfluss darauf habt, bis es schließlich, wenn ich das mal abkürze, dahin kommt, dass sie ja selbstständig werden, das Haus verlassen, und dann müssen sie ja spätestens gelernt haben, mit dem Fernsehgerät umzugehen. Wenn ihr vorher immer nur Druck macht, dann sind sie für sich alleine und sind sie tagelang nur am Fernsehen. Deshalb, sie müssen langsam herangeführt werden, eure Maßstäbe, die ihr habt, zu übernehmen, zu akzeptieren, zu verstehen. Kleine Kinder können das nicht. Aber umso älter sie werden, umso mehr können sie das. Natürlich werden manche Jugendlichen dann immer noch aus der Rolle fallen und sagen, wie blöd und warum überhaupt und ich möchte das sehen, was ich sehen will. Aber sagt es ihnen trotzdem, denn meistens bleibt auch bei den Jugendlichen mehr hängen, als ihr glaubt. Das ist so, ihr sagt etwas und es hat vielleicht nicht im Moment den Erfolg, aber sie nehmen es mit. Und das ist eure Verantwortung. Wenn sie einmal selbst erwachsen sind, ihren eigenen Haushalt haben, dann seid ihr ja nicht mehr verantwortlich für das, was sie tun. Aber ihr könnt sie bestmöglich darauf vorbereiten, auf diese Situation. Also eine stufenweise Übergang von vollkommener Kontrolle zu euch bis zu einem hinterher relativ freien Umgang damit, mit den Zwischenstufen. Ihr gebt Rahmenlinien vor, ihr sagt, wie viel Zeit, ihr sagt, welche Programme, ihr sagt, wann das gesehen wird. Ihr sagt auch, erst werden die wichtigen Aufgaben erledigt. Übrigens, das wäre auch ein Tipp für euch. Wenn ihr wichtige Aufgaben habt, die Gott euch aufs Herz gelegt hat oder ihr tun sollt, erst Aufgaben erledigen, dann Fernsehen. Für Kinder und für euch. Nach dem alten deutschen Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Denn sonst kann es sein, dass viele Sachen eben liegen bleiben nebenher. Also das gilt natürlich auch für eure Kinder. Eines der allerwichtigsten Sachen dabei ist aber Vorbildfunktion. Wenn ihr euch selbst allen Schrott anschaut, wenn ihr selbst allen Abend bis sehr spät dort noch vor dem Fernseher sitzt, dann könnt ihr euren Kindern lange was erzählen. Dann werden die das nicht glauben. Die Kleinen vielleicht noch, weil die es nicht mitbekommen, dann können schlafen. Aber umso älter sie werden, umso weniger wird es akzeptabel werden. Übrigens, auch dabei muss ich euch sagen, da habe ich nämlich jetzt letztens tatsächlich seit vielen Wochen mal wieder einen Film gesehen. Und der war auch ganz gut. Es gibt tatsächlich Filme, die sind auch wirklich gut. Es ging darum, ich meine, Liebesgeschichte natürlich auch dabei, aber vollkommen in Ordnung. Also an manchen Stellen haben wir uns gedacht, das wäre für einen Film heute, ist das ja kaum denkbar dabei. Also ganz freundlich, natürlich keinem Fall, bevor sie verheiratet waren, zusammen geschlafen, nicht? Ganz vorsichtig aneinander angenähert und so und sich kennengelernt. Und der war richtig interessant, der Film, muss ich sagen. Wenn man eben nicht nur ausschweifende Sexszenen haben will. Also es gibt durchaus interessante Filme, ich kann euch auch welche empfehlen, die informativ sind oder die unterhalten sein können, die lehrreich sein können, die wir zeigen, nicht nur dürfen, sondern wo es auch positiv uns weiterbringen kann, genauso wie ein gutes Buch, was wir lesen, genauso wie eine gute Radiosendung, die wir hören. Denn da habe ich ja von Anfang an gesagt, Medien sind nicht generell böse oder schlecht, es kommt darauf an, was wird vermittelt. Ein pornografisches Buch ist genauso schlimm wie ein pornografischer Film oder eine Diashow oder sonst irgendetwas. Eine gewalttätige Darstellung im Radio ist genauso schlimm wie im Fernsehen. Nur, wir müssen sehen, Fernsehen und Computer sind intensiver, weil über mehr Sinne kommuniziert wird. Also müssen wir die Maßstäbe, die wir bei den anderen Medien einsetzen, umso schärfer einsetzen bei dem Fernsehgerät und dem Computer. Ja, jetzt möchte ich einfach abschließen für diejenigen, die gehen müssen, und möchte die Gelegenheit geben, für die, die Fragen stellen wollen oder Ergänzungen geben aus ihrer eigenen Erfahrung im Umgang, das jetzt zu tun. Ach, übrigens möchte ich auch noch sagen, ich habe hier eben etwas doch noch bei mir gehabt, das ist zwar nicht mein Manuskript, aber in dieser Zeitschrift dennoch, eine Jugendzeitschrift, die ich durchaus empfehlen würde, habe ich im letzten Herbst einen Artikel geschrieben über Jugendliche und Fernsehen. Und ich habe eigentlich einige Hefte bestellt. Sie haben mir welche geschickt, aber nicht diese Nummer, leider. Ich habe euch dann einige Kopien gemacht. Wer also diesen Artikel sozusagen als zum Nachlesen von einigen Punkten, nicht von allen, gerne haben möchte, der ist hier drauf kopiert. Das sind 2 Blätter, 4 Seiten, also Vor- und Rückseite. Ich lege es hier hin, ihr könnt euch gerne bedienen davon. Übrigens dieses Heft, ich kann es euch auch ausleihen, ich fand es ganz gut, es sind herausfordernde Maßstäbe, wendet sich ja an Jugendliche, es sind zahlreiche Artikel noch darin, die eben helfen sollen, wie gehe ich als Christ mit dem, als Jugendlicher mit dem Computer um, mit dem Fernseher um, Erfahrungsberichte und ähnliches mehr. Also ihr könnt auch gerne an den Verlag in meinem Namen schreiben, und wenn Sie noch irgendwo ein Heft haben,